Also Lukas, ich muss wirklich sagen, ich mache mir mittlerweile ein wenig Sorgen um unsere Reputation. Denn es kann ja nicht wahr sein, dass wir zum zweiten Mal in Folge zu einem richtigen Zeitpunkt den Podcast aufnehmen. Ja, also das letzte Mal direkt nach der Frings-Feuerung und heute nach der endgültigen Bekanntgabe unseres neuen Richters, ja genau, unseres neuen Trainers Rico Schmidt. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1912, dem SV Meppen Podcast mit Lukas.
Moin.
Dem Tobi, das bin ich, hallo. Und heute mit Special Guest, dem Jürgen von der SV Meppen Fanpage. Moin, moin.
Jo, moin, moin.
Ja, Lukas, das ist ja also zweimal in Folge Volltreffer. Ich komme gar nicht klar.
Ja, ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann müssen wir nicht mal eine Niederlage besprechen. Das ist doch auch mal was.
Ja, das direkt schiebe ich schon mal vorweg. Wir haben mit Mario Neumann an diesem Wochenende einen Punkt mehr errungen, als ich hätte es mir unter Frings träumen lassen.
Ja, ist natürlich wieder hart, das so zu sagen, aber
wahrscheinlich.
Es war
wahrscheinlich
auch unter Neumann nicht alles gut.
Nein, das, ja gut, da, also weißt du, ein Dreivierteljahr Mist kannst du auch nicht innerhalb von einer Dreiviertelstunde wegkippen, ne?
Nee, das stimmt.
Ja, jetzt wird es ein bisschen zu hart, ich weiß. Jetzt wird es ein bisschen zu hart.
Also Frings hat nicht alles schlecht gemacht.
So. Nicht alles, ne. Ich meine Sponsoren, das war alles gut. Und,
ja, heute mal zu dritt. Einfach, wir hatten das eigentlich für den letzten Podcast sozusagen schon angedacht, dass wir das hier zu dritt machen, aber dann überschlugen sich die Ereignisse und da der Podcast nicht 17 Stunden lang werden sollte.
Ich erahnte leider schon die Eskalation, die es ja auch geworden ist, also mit quasi doppelter Länge und hatte dann Sorgen, dass wir wirklich bei einer eintägigen Folge landen, was vielleicht den einen oder anderen Hörer gekostet hätte. Deswegen erst am heutigen Tage, aber dafür umso spannender wird es dann jetzt.
Ja, genau. Aber ich freue mich einfach jetzt auf unser Gespräch zu dritt. Wir sprechen logischerweise über das Spiel gegen den FC Ingolstadt, gegen die Schanzer. Dann reden wir noch kurz über die Super League, die den SV Meppen ja, wissen wir nicht. Also der SV Meppen hat sich noch nicht klar positioniert, nicht an der Super League teilzunehmen. Von daher müssen wir mal abwarten. Aber sprechen wir auch noch mal ganz kurz drüber. Und ja, so ein neuer Angestellter beim SV, vielleicht verlieren wir auch noch ein paar Worte über Rico Schmidt.
Ja. Schmidt war ja im Prinzip auch schon am Wochenende klar, der Vorname.
Ja, der SV Meppen, um das kurz vorzugreifen, der SV Meppen schafft es ja immer wieder, sozusagen jemand aus Mut zu zaubern, von dem man gar keine Ahnung hat. Also dass das passiert.
Wirklich.
Bei der Frings Veröffentlichung hatte man ja auch viele Namen durch die Gegend geworfen und dann auf einmal stand Frings da. Ja. Und jetzt hatte man schon einen Schmidt, aber einen DT-Schmidt und jetzt hat man einen Doppel-T-Schmidt.
Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt doppelt toll ist, sehen wir dann.
Wobei ich auch glaube, dass dieser Krämer hätte, glaube ich, nicht zum SV Meppen gepasst vom Charakter her.
Oh, das ist eine interessante.
Ein Seitenhieb auf unseren letzten Podcast. Das geht ja gut los.
Okay, warte, eben ausladen. Fertig, nein. Nee, aber fangen wir einfach mal an.
Also, wir fangen erstmal mit dem Ingolstadt-Spiel an, genau.
Ingolstadt-Spiel, ja. Also die größte Überraschung war ja einfach, dass.
Mario Neumann am Rand.
Achso. Das war nicht so überraschend. Da habe ich mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen, nach der Frings-Entlassung, dass man Neumann da hinstellt. Ja, mit André Poggenborg. Ich kann mir den Namen mal nicht merken. Poggenborg. Jo. Und Daniel Fehring, ne? Das Interimstrainer-Gespann, wie man so schön sagt. Ja, aber es gab dann eine Systemumstellung. Wir haben mit Dreier-Fünferkette gespielt. Ich meine, wir hatten das irgendwann in dem Podcast auch schon mal erwähnt, dass das vielleicht eine ganz geile Idee war. Also Mario Neumann, treuer Hörer, schönen Gruß auf jeden Fall.
Sehr gut. Also endlich einer, der auf uns hört.
Ja, ist ja eigentlich auch logisch, dass man gegen das heimstärkste Team der Liga und gegen zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zum Spieltagsbeginn Platz 2 der Liga eine defensive Taktik wählt. Und ich war positiv überrascht, wie es so gelaufen ist, obwohl ich mir in unserer Gruppe auch mal geschrieben hatte, dass das ein sehr, sehr schmeichelhaftes 0-0 für uns ist. Aber beim zweiten Mal gucken, viele Chancen hat man eigentlich nicht zugelassen.
Nee, genau, du hast lange, das habe ich auch gesehen während des Guckens, wie du geschrieben hast, du hast lange dem Pessimismus die Oberhand gelassen, hatte ich so das Gefühl. Und ich habe gedacht so, ja, okay, natürlich, also wir machen die Tore immer noch nicht rein und das läuft vorne auch noch, immer noch nicht so sauber, aber insgesamt wirkt das hier kämpferischer. Und das bringt uns schon mal weiter als dieses Larifari, was wir die letzten Wochen gesehen haben.
Ja, weiß ich nicht.
Man muss aber auch sagen, also als ich das Spiel das zweite Mal gesehen habe, habe ich auch definitiv gesehen, dass Ingolstadt aber keine wirkliche Chance erzwungen hat.
Ja, genau. Das meinte ich, ja.
Wenn Ingolstadt erzwingt, beziehungsweise wenn Ingolstadt wirklich diesen Powerplay spielt, den die haben, dann hätten wir auch vielleicht sogar verloren.
Aber ich glaube, da hat ein Herr Kutschke aber noch ein bisschen eine andere Ansicht.
Der war ja sauer, ey.
Junge, ich verstehe ehrlich gesagt, also sein Interview hinterher, also mein erster Kommentar war, das ist ja ein Riesen...
Ne? Unhöflicher, also
ein riesen Hopp-Freund quasi, also sowas in der Art. Aber dann, dass man nach drei Spielen, nicht gewonnenen Spielen, da mal fragt, ja, ist da der Wurm oder so drin? Und er dann völlig ausrastet, wo man dann denkt, ja, oh, ist mein der FC Ingolstadt, wenn Bayern drei Spiele nicht gewinnt? Oder ja gut, ich meine, das Bayern unserer Liga ist ja eher Dynamo Dresden, aber trotzdem, die haben ja eigentlich einen Kader, die haben ja ein Etat, das ist ja nicht Drittliga-würdig, das ist ja locker Zweitliga.
Aber die sind trotzdem im Aufstiegsbereich mit drin. Ich weiß gar nicht, was der hat, Alter. Ich habe gedacht, ey, das kann also, nicht wahr sein.
Also aufsteigen wollen die ja ganz klar nicht. Das hat
genau, das habe ich auch ausgehört. Ja.
Das habe ich ihm auch zu 100% geglaubt.
Ja, also, ja, klang sehr logisch. Ne?
Muss man anmerken.
Und wenn ein ja, Herr Kutschke das
sagt, dann, ne, dann wenn ein Herr Kutschke das sagt, dann ist das ja wohl da was dran, ne?
Das Monster, so wie Neumann ihn getitelt hat.
Wie gerne hätte ich übrigens ein Mikro dabei gehabt, als Jibi und er da standen und gelabert haben. Also das hätte ich mir gerne mal angehört.
Ich glaube, es war ein relativ entspanntes Gespräch über den Elfmeter, der keiner war. Aber kommen wir gleich nochmal zu.
Ich glaube, dann ging es nicht nur darum ging es, glaube ich.
Weiß ich nicht. War nicht so viel Aggressivität, habe ich da nicht so rausgesehen. Boah, ich konnte es ja nicht hören. Aber naja, gut, ist ja auch Wurst.
Aber körperlich sind alle... sind die beide, glaube ich, in einer relativ gleichen Statur.
Ja, okay, das hätte auf jeden Fall, also beim Eishockey gibt es ja öfter mal fliegende Fäuste sozusagen, das wäre bestimmt auch interessant gewesen bei den beiden, ja, stimmt schon. Nee, aber nochmal zur Systemumstellung, Jürgen, jetzt einmal kurze Frage an dich, wie fandest du das so, dass wir mal mit so einer Defensivtaktik gespielt haben? Fandest du das eher gut, eher schlecht oder generell?
Ich muss sagen, dass natürlich gegen ein so starkes Team wie Ingolstadt oder nehmen wir auch Dresden oder 1860, ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man hinten zwei mehr hat. Das Problem, was sich dann aber entwickeln könnte, ist natürlich, dass zwei von denen, die sich da hinten reinhängen, eventuell diesen Vorpresch nicht mitbekommen. Ne? Mhm. Also, dass wenn du dann den Ball zum Beispiel hast, hast du halt vorne nur 2, 5, 4 oder wie auch immer Anspielpartner. Ja, wenn du Dreierkette spielst, hast du halt zwei mehr vorne, ne?
Ja, also
gut, die Frage die ist natürlich auch... Die
Verteidiger standen ja trotzdem sehr hoch, muss man sagen, also Armin und Balle, gerade Balle hat mir sehr gut gefallen, wenn ich einen Spieler des Spiels hätte, ja gut, zwei, ehrlich gesagt, ich mochte auch Jibi, wie er gespielt hat, sehr gut, also immer viel Schelte bekommen, auch in den letzten Spielen, aber jetzt auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht, fand ich.
Also für mich war auch mehr oder weniger Mann des Spiels, fand ich ganz klar Domaschke. Wie der Dieter Tabbe rausgefischt hat, war schon nicht schlecht.
Ja, kann man auch so sehen. Er war ja auch, glaube ich, nominiert für den Spieler des Spieltags sozusagen. Ja, Domaschke fand ich gut, ja klar. Also kein schlechtes Spiel gemacht, aber halt durchschnittlich. Also er musste sich auch nicht so krass auszeichnen und so, aber die Bälle, die auf sein Tor gekommen sind, die er fangen musste und parieren musste, hat er gehalten, das stimmt. Aber insgesamt.
Sogar die gute Torchance von Jibi.
Genau, die größte Chance hat eigentlich Jibi gemacht, richtig. Ja, aber kommen wir nochmal kurz zu den Wechseln des Spiels. Also Egerer war ja wieder dabei, logischerweise nach Gelbsperre, hat auch seinen Platz in der Dreierkette angenommen. Damit hätte ich ja ehrlich gesagt nicht so ganz gerechnet, aber. Weil als die Ausstellung bekannt gegeben wurde, habe ich darauf geguckt, habe gesagt, okay, es ist das Bayern, die Bayern-Taktik, also ohne Stürmer. Und ich habe da ehrlich gesagt noch keine Dreier-Fünfer-Kette draus gesehen. Allerdings war es ja ganz klar, das hat man ja, hatte Mario auch gesagt vor dem Spiel, dass man was Neues probiert und das dann gemacht hat. Aber hat mir gut gefallen. Also Egerer dann in der Dreierkette eher rechts, Jibi so in der Mitte und Bönning links. Ja, und Pio kam auch noch wieder rein, dann für Bure und Hämlein. Also Pio auch mehr auf den Außen, hat mich auch sehr gewundert, ehrlich gesagt, weil ich hätte dann eigentlich eher Tanku dahingestellt. Allerdings hat Tanku auch ein etwas besseres Spiel gemacht als jetzt zum Beispiel gegen Wien Wiesbaden. Also,
aber ganz klar, wir haben keinen Stürmer auf dem Feld gehabt erstmal.
Keinen festen, nee, das stimmt.
Also kein klassischer Stürmer.
Kein klassischer Stürmer, das stimmt. Also man muss ja sagen, Tanku hat die Neuner-Rolle eingenommen oder die falsche Neun. Ja, Was mir auch noch aufgefallen ist, dass das Offensivspiel sehr variabel war. Also mal war Tanku mehr, also jeder hatte seine Position wohl. Allerdings hat man auch gerne mal durchgewechselt. Auch Evseev, der dann mehr so die Zehnerrolle übernommen hat, aber das auch mit Tanku gut im Wechsel. Ach ja, Evseev muss man auch dazu sagen. Eigentlich war ja Beere in der Startelf gesetzt und dann hat sich beim Aufwärmen verletzt. Ja. Probleme mit den Adduktoren hatte ich gelesen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das nur eine schwere Verletzung war oder ob er jetzt morgen spielen kann gegen.
Auf jeden Fall erstmal gute Besserung von unserer Seite, würde ich sagen. Ne?
Das definitiv, genau. Auf jeden Fall.
Wird noch ein wichtiger Faktor, glaube ich, so zum Ende hin.
Beere?
Ja.
Ja, glaube ich auch.
Ja, mal gucken. Andermatt auf der 6, auch manchmal mehr so eine Art Vorstopper, so ein bisschen. Also wirklich, dass wir aus der Fünferkette mit einem sehr defensiven Sechser gespielt haben, ist mir gerade in der ersten Halbzeit mehr aufgefallen. Gut, zweite Halbzeit haben wir eigentlich mit zwei Ketten dann im Strafraum gespielt. Also da konnte man dann nicht mehr so klar die Grenzlinien zwischen Mittelfeld und Abwehr sehen. Aber ja, Andermatt. Ja, auch eine gute Rolle gespielt. Also generell kann man keinem eigentlich so etwas schwächeres Spiel vorwerfen.
Ja, genau, gesagt, das fand ich halt auch. Das ist halt auch eins der wenigen Spiele dieser Saison, wo wir halt wirklich nicht irgendjemanden rauspicken können und sagen können, der hat aber wirklich ein schwaches Spiel gemacht. Nee, also irgendwie stimmt. Haben sich alle richtig zusammengerissen, Hosen hochgezogen und ab dafür. Ich glaube schon, dass man den Aufruf, wir wollen das jetzt hier für Mario ein bisschen reißen, von uns gehört und aufgenommen hat. Also so möchte ich es mir jetzt interpretieren.
Natürlich. Ja, und ich glaube auch, der Grund, warum er Tankulic mehr so zentral, also zentral vom Feld sehen möchte oder wollte, ist einfach, finde ich, Tanku ist ein bisschen ja dribbelstärker als Piosek, finde ich. Also er übernimmt sich gerne mal, das habe ich in den letzten Spielen auch immer mal wieder gesehen, aber er nimmt das 1-gegen-1 ein bisschen optimistischer an wie Piosek, glaube ich.
Ja, wobei Pio gefühlt auf den Außen immer so ein bisschen verloren wirkte, also er hat nicht so die Dribbelstärke, wie jetzt Tanko jetzt zum Beispiel, die du jetzt angesprochen hast, oder halt auch die eines Ramas auch zum Beispiel, also da hätte ich dann vielleicht doch eher auf Rama gesetzt in dem Fall. Ein Hämlein hätte ich auch gerne noch gesehen, also der wird ja auch immer besser, der ist ja auch jemand, der defensiv auch viel arbeitet, finde ich, also gerade auch beim Wien Wiesbaden-Spiel, wo es halt noch 0-0 stand, hat er ja auch die ein oder andere starke Grätsche wo rausgeholt und so weiter, also ja. So auch jemand, dem man in dieser Situation des Abstiegskampfs sozusagen auch helfen kann. Muss ein bisschen weniger schreien allerdings. Also,
das war gerade die Szene, die mir auch eingefallen ist,
als ja, wir gerade auch
gesagt, ja. 30 Sekunden später,
ja, so alles klar, Hämlein. Hämlein wurde eingegangen, stimmt. Wenn ich es nicht gewusst hätte vorher, da hätte ich es gewusst.
Da hättest du es gewusst. Also ich habe mich dann noch gefragt, jetzt musst du noch ihm deine gelbe Karte Hand zeigen.
Ja, genau. Ja, dafür war dann leider doch nicht genug Zeit. Aber gelbe Karte ist ein gutes Thema. Wir hatten, glaube ich, keine in dem Spiel, oder?
Ja, wir sind halt die Fairplay-Mannschaft Nummer 1 gewesen.
Genau, mit 91 Karten gegen uns sind wir Fairplay-Monster der Liga.
Als er das erwähnt hat, habe ich auch gedacht, Junge.
Ja, und das Krasse daran ist, und das ohne Thilo quasi.
Also, ja, bisschen, das wollte ich gerade sagen.
Ein paar, der dazu, auch eine rote Karte hat er sich ja auch noch dazu erarbeitet. Also die wenigen Spiele, die er gemacht hat, hat er alles gegeben.
Immer in dem Bereich kommt man in der Saison perfekt ersetzen.
Ja, genau.
Also das wollte ich gerade sagen, weil in den letzten Spielen und letzten Jahren gab es mindestens 15 von ihm.
Ja, ist so. Ja, wir haben es nicht geschafft, den Knipser zu ersetzen, aber wir haben es geschafft, Thilos Kartenflut zu ersetzen.
Ja. Aber das Gegenteil war, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Einer von den Schanzern hatte gelb bekommen und dann stand der erste gelbe Karte der Saison. Ich so, puh, ist das Respekt. Kajubi. Also entweder hat Kajubi war es, ja.
Kajubi ich denke, so,
kann ich mir fast nicht vorstellen.
Sowas gibt es.
Ist ja neu.
Andererseits, wenn man jetzt sieht, 91 gelbe Karten, klingt jetzt nicht so schön, aber irgendwo muss man ja immer der Beste sein, ne?
Also.
Und gelbe Karten.
Wir sind schon bei der Tordifferenz die Besten.
Gelbe Karten zeigen ja auch mehr oder weniger, finde ich, dass man da was tut, ne? Dass man da was macht.
Ja, engagiert spielt. Nee, ist klar.
Ja. Ja, wir sind das unfairste Team der Liga, also ist halt, wie es ist. Naja, gut, kommen wir zum Spiel. Also gerade der Beginn, da hat man Ingolstadt angemerkt, die wollen das Heft in die Hand nehmen, wollen früh ein Tor machen und wollen, weil die haben ja Probleme auch, wie man ja auch im Spiel gesehen hat, gegen Mannschaften, die etwas tiefer stehen. Also, genau, die hatten ja Ballbesitz ohne Ende, aber konnten halt mit dem Ballbesitz nicht so viel anfangen und dann hat man sofort versucht, alles klar, wir pressen volle Pulle. Aber Meppen hat da gut gegengehalten.
Genau, das, also genau da siehst du halt, dass die Taktik, die man sich vorgenommen hat, von Meppener Seite aus, direkt am Anfang perfekt funktioniert hat. Hm. Ja, also hinten reinstellen und mauern, hat erstmal gegen die funktioniert, weil sie kein Mittel hatten.
Stärkstes Heimteam, ne? Ingolstadt. Ja. Glaube ich, zwei oder drei Spiele verloren zu Hause und, keine Ahnung, 15, 16 gewonnen.
Kein 0-0 bisher.
Kein 0-0, stimmt. Ich hatte auch überlegt, ob wir immer mal 0-0 gespielt haben, aber ja, gegen Magdeburg war das ja. Weil wir spielen ja eigentlich, ist ja nicht unser Ding, unentschieden zu spielen. Entweder gewinnen wir knapp oder kriegen auf den Sack. Das ist so ein bisschen unser Motto.
Schön zusammengefasst, ja.
Und aber Magdeburg war ja das 0-0-Spiel, ja. Ja, man muss sagen, am gefährliche Bälle kommen öfter mal in den Strafraum, auch von den Ingolstädtern. Meistens haben sie es immer geschafft, sich zur Grundlinie irgendwie durchzudribbeln. Meistens über unsere linke Seite. Muss man immer sagen, dass eine Fünferkette auch einem Amin jetzt zum Beispiel helfen kann, sozusagen, dass er mehr sich nach vorne wagt und dann hinten die Absicherung etwas mehr da ist. Gut, das mit dem nach vorne wagen hat ja in dem Spiel logischerweise nicht so geklappt, aber ist vielleicht trotzdem eine Idee, an dieser drei Innenverteidiger Kette mit, also Fünferkette, Dreierkette, wie man auch immer es jetzt nennen möchte, festzuhalten halt, damit man halt die Außen so ein bisschen stärkt. Also Amin ist ja immer noch nicht so richtig in Form. Gefühlt wurde es halt ein bisschen besser in dem Spiel. Wien Wiesbaden war da noch deutlich schwächer. Aber dann zur Grundlinie durchgedribbelt und dann quergelegt. Gerade in der ersten Halbzeit war es dann halt oft so, dass da manchmal auch nur eine Fußspitze gefehlt hat, aber sie hat ja Gott sei Dank gefehlt, deswegen ging der Ball selten aufs Tor, aber hat halt für den einen oder anderen Herzinfarktmoment sozusagen gesorgt, zumindest bei mir auf dem Sofa.
Ja, ich finde auch einfach, dass, wie du gesagt hast, mit den über außen, wenn dann hinten der Ball gewonnen wird, kann man dann über Pio, Amin und über Walle relativ schnell nach außen, nach vorne und kann dann die Mitte mit Flanken füttern, ne?
Ja, ist ja auch so ein bisschen unser Spielprinzip, dass wir halt entweder lange Bälle nach vorne pöllen, das war ja so ein bisschen der Spielaufbau auch von uns, gerade oder viel über Yibi auch, dass dann aber der Ball planlos nach vorne gepöllt wurde. Also nichts gegen lange Bälle oder so, das hat Ingolstadt ja auch öfter mal sehr gut gemacht oder Wien Wiesbaden hat das Spiel davor. Das ist ja ein okayes Mittel, wo man jetzt auch nicht sagen muss, ja, wenn man den Ball einfach nur nach vorne prescht, das ist kein richtig guter Fußball. Sich hat zum Teil anders, wenn man das richtig gut macht, was wir jetzt halt nicht so machen. Wenn wir dann gutes Spiel machen, dann geht es ja meistens auch über die Außen. Und es hat jetzt in diesem Spiel gerade in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut funktioniert. Man muss sagen, in der zweiten Halbzeit wurde es ein Stückchen besser. Kommen wir gleich noch zu, aber der Spielaufbau war doch schon sehr, sehr schwach. Gerade auch das Offensivspiel, auch wieder sehr stark geprägt von vielen Fehlpässen. Wenn man sich denn mal über die Mittellinie getraut hatte.
Zumindest in der ersten Halbzeit, ne? Ich finde, das ist nach hinten
raus.
Ich sage zumindest in der ersten Halbzeit. Ich finde, das ist nach hinten raus schon noch einiges besser geworden.
Ach so, du meinst Fehlpässe. Ja,
ja, okay. Ja, genau. Aber im Großen und Ganzen für die erste Halbzeit stimmt das auf jeden Fall.
Ja, die erste Halbzeit war noch richtig schwach.
Ich habe auch aufgeschrieben, irgendwie jeder zweite Ball oder jede zweite Flanke kommt einfach nicht da an, wo man sich die entweder erhofft, erwünscht oder wo die selber die hinhaben wollen, ne?
Ja, richtig. Stimmt. Eigentlich sind hohe Bälle generell nicht nur im Spielaufbau, sondern auch Flanken, Balle öfter mal. Also wenn was ging, dann wirklich über Balle, wirklich auch wieder sofort da. Also ist ja auch jemand, der, wenn er ist jetzt ja auch etwas länger schon verletzt ausgefallen, aber ist sofort wieder der Alte. Das ist immer richtig geil, dass er halt quasi keine Eingewöhnung mehr braucht nach etwas längerer Verletzung. Sofort auch wieder gute Pässe geschlagen eigentlich. Die Flanken wurden dann aber meistens doch abgefangen, leider, ja.
Ja, das war ein ganz großes Manko und das ist auch nicht nur jetzt gegen Ingolstadt das war, sondern auch tatsächlich ein Problem in den letzten Spielen, die wir hatten.
Ja, ja. Ja.
Mit den letzten meinst du die 30 davor?
so ja, weiß ich. Ja, also gerade Wien Wiesbaden würde ich da wirklich ausklammern. Da kamen die Flanken ja wirklich auch sehr gut. Da waren aber das Problem dann meistens die Leute im Strafraum oder halt auch ein bisschen Unvermögen, Pech und so weiter. Mhm. Und ich will jetzt nicht auf Bure einhauen, er ist nicht der Einzige in dem Fall. Also muss man sagen, da kamen die Bälle, ja. Aber da ist wirklich das Problem, wir haben halt keinen, der die vorne irgendwie reinmacht.
Ja.
Und da ja auch noch ein Tankulic dann in der Form halt nicht in Form war und dann halt auch noch nichts reißen konnte, war ja klar, dass da keiner die Tore macht. Bure fehlt das Selbstvertrauen. Tankulic, der Einzige, der noch irgendwie treffen kann, war auch außer Form. Dann hatte Bären einen relativ schwachen Tag. Ich weiß gar nicht, ob er Seef da auch gespielt hatte, weil schon eine Woche her, wo soll ich das wissen? Aber alles hat er ja, damals
viel. Ich weiß das Ergebnis noch gegen Oldenburg von 1996, ey.
1996, da haben wir nicht gegen Oldenburg gespielt.
Keine Ahnung. Richtig, sehr gut. War eine Fangfrage.
Echt, das wusstest du noch. Das hast du dir aufgeschrieben, um das irgendwann mal einzubringen.
Natürlich. So ein Nerd-Fakt habe ich irgendwann immer bereit, damit ich dich mal
kriegen kann. Ich habe jetzt 30-0 im Kopf gehabt.
Ja. Okay. Ja, das war bei FIFA 96. Ja, ja, aber das hattest du am Anfang schon ein bisschen angedeutet, Tobi. Großes Lauf- und Kampfpensum habe ich mir noch aufgeschrieben. Also es war ja auch so, wenn Ingolstadt, ist ja eigentlich auch nicht einfach gegen einen spielerisch überlegenen Gegner, der dann halt so krassen Druck aufbaut, trotzdem immer noch so gut zu verteidigen. Also die stehen halt mit, keine Ahnung, 6 Mann am Strafraum und passen sich die Ball hin und her, schießen, aber immer ein Meppner wirft sich entweder in den letzten Pass oder halt in den Schuss rein. Also das hat wirklich, also gut funktioniert. Das war ja wirklich ein starkes Spiel gegen so ein Spitzenteam,
ja. Das fand ich halt auch und wie ich ja vorher schon gesagt habe, ich finde, da haben sie dann auch viel richtig gemacht damit, dass sie gemauert haben. Denn du kannst bei so einem Gegner, der halt auch so weit oben mitspielt, in dem Augenblick nur gegen die Überheblichkeit anspielen. Das heißt, darauf hoffen, dass er halt tatsächlich denkt, so ja, hier mappen, ne? Keine Panik, da holen wir unsere 3 Punkte schon. Und dagegen musst du halt deine Taktik aufbauen. Es hat ja nicht zu 100% funktioniert, sonst hättest du ja auch noch ein Törchen reingekriegt irgendwie, aber dass du hinten gut gemauert hast, das fand ich schon.
Also Überheblichkeit würde ich Ingolstadt jetzt nicht vorwerfen. Dass man die entnerven möchte halt, wenn man mit 10 Mann im Strafraum steht, klar. Das ist klar, aber dass die uns jetzt irgendwie unterschätzt haben, dass die jetzt irgendwie denken, es ist ja nur Mappen, so wie das unser Ex-Trainer mal gesagt hat.
Ja.
Oder gedacht hat, das hat er mal. So, ja, genau. Das hätte ich jetzt Ingolstadt nicht vorgeworfen, weil die haben ja alles versucht, um ein Tor zu machen, aber bei so vielen Beinen im Strafraum ist es dann halt auch nicht so einfach.
Ja, wollte ich gerade sagen, die haben nämlich mit Sicherheit, ob auf der Hinfahrt oder noch in Ingolstadt, haben die mit Sicherheit 3 Punkte eingeplant.
Ja gut, das ist klar, dass du, wenn du gegen den 15. spielst und Zweiter bist und nicht aufsteigen willst, dass du dann da Punkte sozusagen, dass das das klare Ziel ist, ja. Aber die haben jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass sie das auf die leichte Schulter genommen haben. Ich hoffe, das Nicht-Aufsteigen ist als Gag klang so mit.
Die waren auch, aber auf Dauer habe ich gemerkt, die waren aber auch genervt, dass die einfach irgendwie keine Ideen hatten, um da durchzukommen oder sich da durchzukombinieren und immer ist da jemand, ne?
Ja. Ja, ich glaube, genervt hat die vor allen Dingen, dass wir die Standards so gut wegverteidigt haben.
Ja, ganz krass.
Also, dass wir das schlechteste Team in der Standardverteidigung sind, war mir ehrlich gesagt nicht so bewusst, weil ich habe immer noch das Spiel der 16 verteidigten Ecken gegen Ingolstadt im Hinspiel vor Augen. Also haben wir quasi 90% unserer Standards gegen Ingolstadt verteidigt und den Rest halt reingekriegt, wahrscheinlich. Also muss ja irgendwie so sein. Keine Ahnung, aber das haben wir richtig gut gemacht. Und dass die so standardstark sind, haben sie auf jeden Fall nicht zeigen können. Das ist richtig.
Wobei, das Hinspiel haben wir 2-0 gewonnen, glaube ich, ne?
Das Hinspiel haben wir 2-0 gewonnen, ja, aber die hatten halt 16 Ecken und keine Ahnung, wie viele Freistöße und so weiter. Und da haben wir, genau wie jetzt im Spiel auch, nicht irgendwie mal, dass da irgendwie mal eine gefährliche Flanke oder ein gefährlicher Eckball, gefährlicher Freistoß durchgekommen ist. Also das war nicht so, dass wir da Glück hatten, dass er dann irgendwie knapp am Tor vorbeiging oder so, glaube ich. Also mag mich jetzt auch irren, aber ich habe das Hinspiel noch als sehr sicheren Sieg halt im Gedächtnis gehabt.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich bin so einer, der sagt auch mal gerne, wir haben in der Saison mehr Punkte gegen die geholt, als die gegen uns.
Ja, also, und wenn man sich die beiden Ingolstadt-Spiele anguckt, 4 Punkte und 0 Gegentore, das ist wahrscheinlich, das können wir wahrscheinlich über keinen anderen Verein.
Genau. Ja, warten wir bis zum Ende der Saison, dann wissen wir es genau.
Zum Beispiel letztes Jahr. Okay, wenn ich jetzt überlege, gegen Mannheim haben wir 6 Punkte geholt und auch kein Gegentor. Also, ja, gut, Mannheim ist ja, also bitte.
Ja, wir haben auch letztes Jahr gegen Duisburg 6 Punkte geholt und doch ein Tor, glaube ich, ne? Oder 2?
Weiß ich 2, glaube ich. Ne? 2 haben wir geholt.
Hinspiel haben wir gemacht. Ein Tor haben die gemacht. Das Hinspiel haben wir 3-1 gewonnen mit Papa Kleinsorge. Und das Rückspiel haben wir 1-0 gewonnen.
War das nicht 3-2? So. War das wirklich 3-1? Nee,
3-1. Ja, das war 3-1, 100%. Haben wir 1-0 zurückgelegen und dann Kleinsorge 2 gemacht und Undav 1.
Siehste,
haben wir auch 6. Siehste, an das Spiel erinnere ich mich. An sowas erinnere ich mich noch. Aber wer letztes
Spiel. War ja auch ein cooles Spiel, Event.
wer vorletztes Spiel gespielt hat, also was erinnere ich mich nicht mehr.
Damals, als wir selber noch ins Stadion durften. Du.
Ach, die guten alten Zeiten. Auswärtsfahrten.
Ja. Ist schon ewig. Auswärtsfahrten.
Okay, so, wir müssen schon angeguckt, wenn du aus deinem Haus raustrittst mittlerweile.
Ja, aber jetzt müssen wir auch mal das Spiel weiter besprechen. Also ich habe mir noch Umschaltmomente aufgeschrieben, die von unserer Seite, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sowas beschreiben soll. Wir haben nämlich immer den Ball, wir haben schnell umgeschaltet, also wenn ich das sage, meine ich das wirklich in den 2, 3 Szenen, die es halt war. Also es war selten, aber wir haben es halt mal probiert. Aber wir sind immer in Unterzahl gewesen in der gefährlichen Zone. Also es ist dann halt so, dass dann der lange Ball auf einen gespielt wird, der dann von 2 Leuten mindestens direkt angegangen wurde. Und der andere wurde dann auch von 2 Leuten gedeckt. Also da hast du nicht mal überhaupt die Chance gehabt, das Ding irgendwie gefährlich vors oder geschweige denn ins Tor zu bekommen des Gegners. Und da frage ich mich, was war da der Plan? Also man muss ja auch den Plan gehabt haben, hinten sicher stehen, steht über allem, klar. Aber trotzdem, wenn du den Ball hast, also wir wollten den Ball ja wirklich nie haben. Das war sehr deutlich zu erkennen.
Das stimmt.
Aber trotzdem war doch der Plan auch, zumindest, man wird sich doch das Hinspiel angeguckt haben und gesagt haben, ja, da haben wir 2 Tore gemacht, wie auch immer die zustande gekommen sind. Die sind sehr, sehr glücklich für uns zustande gekommen, wenn man sich das mal anguckt. Trotzdem sind die ja halt zustande gekommen und man muss halt diese Situation dann doch irgendwie, ja, erarbeiten, dass man halt versuchen kann, das Ding irgendwie vors ins oder aufs Tor zu kriegen.
Aber andersherum haben wir auch, ja, wir hatten, glaube ich, 2, 3 Konter, glaube ich, die in den Anfängen direkt verrottet wurden, erstickt wurden. Ja, da ist aber auch dann die Frage, wenn man natürlich von hinten nicht mitkommt, dann kann da auch nichts passieren, ne?
Ja, das meinte ich mit der Unterzahl, genau.
Genau, bei den 2, 3 Chancen, die du halt gegen so eine Top-Mannschaft hast, musst du halt auch eiskalt sein, ne?
Ja, und da kommen wir gleich noch mal zu Tankulic. Wie Tankulic dieses Tor fast erzogen hatte, ist auch bezeichnend dafür, dass das Offensivspiel halt ein Problem war in diesem Spiel. Mhm. Also nicht nur in diesem Spiel, aber da kommen wir gleich dazu. Aber mir noch da notiert hatte, dass wir trotzdem das Umschaltspiel des Gegners im Gegensatz zum Wien-Wiesbaden-Spiel zum Beispiel, sehr, sehr gut unterbunden haben. Also die haben ja auch öfter mal probiert, wenn wir denn uns mal ein bisschen nach vorne getraut haben, auch oder wenn wir einen Standard hatten im gegnerischen Strafraum. Wir hatten, glaube ich, keine Ecke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wir hatten den einen oder anderen Standard relativ nah am Tor, also 20, 25 Meter vom Tor. Und da die ja jetzt leider auch regelmäßig sehr, sehr schwach ausgespielt wurden, haben sich dann halt auch Kontersituationen für den Gegner ergeben, aber die hat man relativ gut unterbunden. Also das muss man wirklich sagen, das war auch ein klarer Erfolg der Systemumstellung, dass man diese schnellen Konter, die auch wohl spielen konnten, dass man die sofort unterbunden hat.
Ja, und die haben ja auch, wie du gerade sagtest, die haben eine unfassbar brutale Geschwindigkeit.
Ja.
Wenn die mal wirklich wollen und wie vorhin auch bei den Chancen, wenn die wirklich erzwingen, dann ist Ingolstadt wie die ersten 3, 4 Clubs da oben eigentlich nicht zu bezwingen.
Richtig. Man muss ja, wenn ich jetzt gerade noch mal überlege, gegen wen wir jetzt da oben schon gespielt haben. Gut, ich meine, Dresden rechnen wir jetzt mal ein bisschen raus, das 0-4 und das Hinspiel können wir ehrlich gesagt auch ein bisschen rausrechnen. Der Dampf war halt gebrochen, da hat man lange, sehr, sehr lange versucht zu verteidigen. Wäre wahrscheinlich jetzt gegen Ingolstadt genauso gewesen, wenn wir uns das 1-0 gefangen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich über ein Spiel wie gegen Wien-Wiesbaden gesprochen. Aber auch gegen 1860 haben wir ja sehr, sehr gut verteidigt, haben da ein sehr, sehr blödes 0-1 gefangen und dann aber noch ein 1-0 oder ein 1-1 gemacht. Und das haben wir dann auch sehr, sehr gut wegverteidigt, gegen halt einen Sascha Mölders zum Beispiel auch. Und die haben ja alle, gut, Dynamo Dresden hat halt mehrere wirkliche Top-Spieler und zu dem Zeitpunkt waren die auch noch gut in Form. Aber wir können uns eigentlich relativ gut auf so Monster im Spiel relativ gut einstellen, dass
das funktioniert. Wobei ich auch sagen muss, das Tor gegen 1860 von dem Herrn Bosic, das sah erst so ein bisschen aus wie so ein Versuch, sag ich mal, so ein Hoffnungsschuss. Geht der wohl rein? Wenn nicht,
auch nicht. Ja, ich überlege gerade, es war ja nach Einwurf über 2 Ecken sozusagen, dann ist er bei Bosic gelandet. Ich hatte irgendwie ein Kopfballtor im Sinn, aber das kann auch das Hinspiel gewesen sein. Also das
Ball hat eingeworfen und dann ist er wohl abgeprallt von einem 60er und Bosic dann mit links hinten ins Eck.
Ja, stimmt, das recht, ja.
Ne?
Ja. Ja, du, aber solche Sachen brauchst du ja auch. Man muss ja auch wirklich sagen, die meisten Tore in unserer Saison jetzt sind ja mehr oder weniger glücklich entstanden. Ja, muss man wirklich leider so sagen. Das ist so. Die wenigsten sind wirklich spielerisch stark herausgespielt. Ja. Aber muss man ehrlich auch sagen, dass auch viele Gegentore halt so gefallen sind. Das hält sich so ein bisschen die Waage. Und von daher will ich nicht sagen, wir haben glückliche Punkte geholt, haben aber auch unglückliche Punkte dann halt verloren sozusagen. Also es hält sich die Waage, deswegen ist der Tabellenplatz gerade, wie er jetzt so ist. Er könnte besser sein, er könnte auch schlechter sein. Und man sieht ja auch an dem Torverhältnis, an den Niederlagen so, dass man da halt nicht zu Unrecht steht. Allerdings auch an den Siegen, dass man eventuell auch höher stehen könnte.
Aber ich glaube, gegen Türkgücü haben wir tatsächlich die meisten aus dem Spiel herauskassiert, glaube ich, ne? Meine ich. Alle vier?
Also im Hinspiel haben wir 4-1 verloren. Da.
Genau.
Ich muss kurz überlegen. 1-0 war, glaube ich, auch nach einem Ballverlust im Spielaufbau. Das 2-1 war, glaube ich, nach Ecke. Oder unser 1-1 war nach Ecke, ich weiß es auch nicht. Und an das 3-1 und 4-1 kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz erinnern. Aber ich glaube, zumindest das 4-1 also war.
Ich meine, dass beim dritten Tor Sararea so auf Domatschke läuft, glaube ich.
Kann sehr gut sein, ja.
Aber wir sind ja jetzt auch bei Ingolstadt.
Ja, stimmt. Da enge Räume im Strafraum haben wir aber ehrlich gesagt, und das ist ein bisschen das Negativ an dieser Systemumstellung, dass die im Strafraum halt so eng waren, die Räume waren sie halt davor relativ offen. Also man hatte Ingolstadt, ich sag mal 20 Meter, also man ist Ingolstadt ja, das ist ja auch, das zieht sich durch die ganze Saison, dass man den Gegner erst anläuft, wenn er uns wirklich ja in unsere Hälfte kommt quasi. Also ja. Pressing machen wir null. Also absolut null, da ist keine Idee, dass man da mal was macht. Gut, wir hätten auch nur zwei Leute, die pressen, der Rest zieht sich dann doch sehr, sehr weit zurück. Allerdings ziehen die sich so weit zurück, dass dann halt, ich keine Ahnung, wie diese Pressing-Zonen alle heißen, aber ich sag mal vom 16er und dann halt in unserer Hälfte dann bis zum Halbkreis ungefähr, würde ich jetzt fast sagen. Vielleicht ein bisschen weit, aber dass da dann halt so viele Räume sind, wo dann allerdings auch gut kombiniert werden kann und auch gute Flanken geschlagen werden könnten. Gut, hat Ingolstadt, wie gesagt, jetzt nicht gemacht. Die haben, ihr Ding war halt immer, bis zur Grundlinie laufen, in den Rücken der Abwehr zu spielen oder halt quer zu legen oder halt zu flanken dann. Allerdings gerade vorm Strafraum waren noch sehr, sehr viele Räume, die man wirklich, also auch, da hätte man auch aus der zweiten Reihe abziehen können. Was dann allerdings, gut, ab und zu kam es halt mal, das wurde dann halt, wie gesagt, von einem Körperteil eines Mapners immer gut weggeklärt, aber sind halt so Sachen, ja, so ein Ding kann halt auch einfach mal reingehen und da müsste man dann halt dafür sorgen, dass auch diese Räume zumindest, ja, etwas dichter gedeckt werden.
Ja.
Ja. Ja, was man gut. Aber auch nicht vergessen darf, ist, je mehr man hinten drin steht, sag ich mal, mit je mehr Leuten man hinten drin steht, desto häufiger kann auch ein Ball abgefälscht werden, ne? Wie du gerade sagtest. Und
ja, sicher.
Viele von denen, wenn man Pech hat, landen drin, ne?
Ja, ich meine, hätte bei Yibi ja einmal so sein können, ne? Das, wo der Ball aufs Tor ging. Solche Dinge hatten wir ja schon, dass die dann unglücklich ins Tor gehen. Aber ja,
gut, das Quäntchen Glück bei uns dann auch mal holt.
Ja, wie gesagt, das haben wir uns auch mal erarbeitet.
Ja,
ja, ich habe mir für die erste Halbzeit zwei gute Chancen aufgeschrieben sozusagen. Also die erste Chance war dann über Balle, Flanke und FCF, schade eigentlich, wenn man sich das so anguckt. Also er legt sich den Ball vor, aber als er dann zum Schuss angesetzt hat, blieb er halt ein bisschen, da kam halt nicht mehr ran. Er konnte den Ball nicht, hat ihn vielleicht nur mit der Pike kurz berührt. Und das war eigentlich eine gute Chance, weil er ihn erstens auch gut angenommen hat, aber irgendwie ist ihm der Ball so ein bisschen versprungen. Und dann ging er halt leider, ich weiß nicht, ob er am Tor vorbeiging oder aufs Tor ging, aber war halt bitter. Und die Szene danach war halt guter, ne, nach schwachem Rückpass von Paulsen, dann der blitzschnell reagiert hat, also wirklich, wirklich gut antizipiert den Ball. Allerdings, ja, war der Winkel zum Tor halt ein bisschen unglücklich, weil der halt, ja, eigentlich nicht die Chance hatte, ihn noch irgendwie aufs Tor zu bringen. Er hat ihn zwar am Tor vorbeigekriegt, aber wenn ja, er
dann selbst halt für auch ihn an sah Tor. Das glaube ich, in der Perspektive knapper aus, als es eigentlich war.
Ja. Aber eigentlich macht er da alles richtig, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Das ist absolut halt ein richtig. Bisschen ärgerlich gelaufen.
Wollte ich gerade sagen, wobei ich glaube, dass wenn er einen halben Schritt schneller dran gewesen wäre, dann hätte er noch die Möglichkeit gehabt, das deutlich besser zu machen, glaube ich.
Ja, wenn er einen halben Schritt schneller gewesen wäre, sozusagen, dann hätte er vielleicht sogar noch um Buntic rumlegen können und dann ins leere Tor einschießen können, aber er war halt nicht so sein, aber das ging halt also auch nicht, weil Pausen hat den Ball ja auch zurückgeköpft und war halt ärgerlich. Also kann man ihm eigentlich keinen Vorwurf machen, weil halt
nee. Laufen.
Ja, dann kam halt noch so ein bisschen so die Schreckminuten der ersten Halbzeit, würde ich sagen. Also
kurz vor der Pause, meinst du?
Kurz vor der Pause, genau. Da hatte nämlich Elva setzt sich dann gegen Egerer durch, passt den Ball auf Kutschke mit einem Pfostenschuss, wo dann das Herz stehen geblieben ist, und Bünning, der dann auf der Linie dann für Domaschke noch geklärt hat. Ja. Und kurz danach die viel diskutierte Elfmeterszene von Gibi, der den Ball an den Arm kriegt, allerdings sehr angelegt und sich auch noch vom Ball wegdreht. Wie habt ihr die Szene so gesehen? Elfmeter, ja, nein, vielleicht?
Also, ich finde, das ist mal ein ganz, 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 ganz heikles Thema, sowohl in der dritten Liga als auch generell. Man weiß halt mittlerweile nicht mehr, ab wann ist Hand oder schon Hand gewesen oder ist noch weit hin bis Hand. Ich finde, wie gesagt, der dreht sich weg und hat den Arm relativ natürlich, würde ich sagen. Ja. Weil du kannst halt den Arm nicht abkapseln, das geht nicht.
Ja. Sehe ich in dem Fall ähnlich. Ich wäre jemand, der mehr Handelfmeter pfeifen würde. Allerdings, wenn man die Hand anlegt und dann angeschossen wird und wenn man sich wie er auch noch wegdreht, dann ist es für mich auch eher keine Hand.
Letzten Endes muss ich sagen, also alleine bei den Spielen, die wir vom SV gesehen haben, in dieser gesamten Saison gab es einige deutlich klarere Elfmeter, auch wegen Handspiels, die nicht gegeben wurden. Klar, ist halt auch ein bisschen so eine Glückssache. Und eine Hoffnungssache, wie der Schiri in dem Augenblick gerade tickt. Und in dem Augenblick ist halt alles gut gegangen, muss man sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Hätte auch anders ausgehen können. Da hätte man sich dann im Zweifelsfall auch wieder beschweren können, vielleicht als SV-Mappen. Aber zum Glück ist es nicht so. Und ich muss auch sagen, die Ingolstädter in den Interviews sind ja auch damit relativ solide umgegangen.
Ja, selbst Thomas Oral. Also ja, von dem ich vermutet hätte, dass er sagt, ja, war nix.
Ja, richtig. Ja, wobei ich da auch nicht weiß, ob er da nicht kurz vorher an Kutschkes Sarkasmus-Tee getrunken hatte.
Also. Das kann natürlich sein, ja. Vielleicht hat er noch eine Sperre vom DFB sozusagen auf Bewährung gehabt, man muss da sich zusammenreißen.
Das kann natürlich sein.
Andererseits, was willst du da noch großartig sagen und diskutieren? Er hat die Szene wahrscheinlich zwei, dreimal gesehen, da beim Magenta Sport, und hat gesehen, dass sich Gibi weggedreht hat und auch im Spiel wahrscheinlich blitzartig gesehen. Von daher glaube ich schon, dass man da die richtige Entscheidung getroffen hat.
Ja, die auch sagen.
Andersherum, wenn das natürlich beim Mappen passiert, wie du auch gerade sagtest, wir haben schon ganz viele Elfmeter nicht bekommen, die ganz klar einer sind. Andersherum geht es halt auch, ne?
Ja.
Muss auch mal.
Ja, aber es passt, hatten wir in dem Fall halt, ja, ich weiß nicht, ob man es Glück nennen sollte, weil sie sind ja eigentlich fast alle einig, oder man hört vermehrt, dass es eher keiner war, also.
Das Fairness-Moment hatten wir auf unserer Seite.
Genau.
Ja, und dann vom ganzen Spiel.
Dann war es eigentlich schon Halbzeit, so nach dem Schock. Da waren wir froh, dass wir mit einem 0:0 in die Halbzeit gegangen sind.
Ich wollte gerade sagen, du brauchst ja erstmal Sauerstoff zählen.
Genau. Ja, aber man muss einfach mal die ersten 45 Minuten sagen, quasi die besten Männer waren wieder mal Bünning. Bünning wieder richtig stark. Egerer, froh, dass er wieder da war, hat auch, den Spielaufbau, wie gesagt, hat er mehr Hibi übernommen, aber Egerer auch wieder wichtig in der defensiven zentralen Rolle. Jetzt halt in der Dreierkette. Auch zweikampfstark gewesen, auch wenn das gegen Elva halt nicht immer alles verteidigen kann, aber stark, dann halt Balle, gut. Ne? Und auch, ja, davor hat die Offensive halt ein bisschen ausgeklammert. Guda mit ein bisschen Pech, aber sonst Pio, Tankulic auch noch nicht so in Erscheinung getreten. Und ja, sehr
schon, also ich unglücklich. Fand Pio aber schon farbloser als Tanku, muss ich sagen.
Ja, genau. Aber ich glaube halt auch wirklich, dass seine Position nicht die Außen sind. Nee, das war halt nicht. So ein bisschen das Ding. Hat mich echt gewundert. Man hatte ja einen, ich weiß gar nicht, ich glaube, Hämlein und Rama saßen auf der Bank, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Also man hätte ruhig einen von...
gar nicht gebracht hat, hat mich ein bisschen gewundert.
Ja, man hat sowieso nur zweimal gewechselt und einmal in der 89. Minute. Also man hat quasi nur einen Wechsel gebracht, der fürs Spiel auch was gebracht hat. Also das ist wirklich Wahnsinn bei 5 Wechseln. Also
ich hätte mir auch Rama gewünscht, ganz ehrlich. Weil der hätte vielleicht noch mal so ein bisschen individuelle Qualität
dafür hat mich angehoben.
Ja.
Dafür habe ich die Schanzer ja mit ihrem Vierfachwechsel in der zweiten Halbzeit ein bisschen irritiert. Ne? Also man kann die halbe Mannschaft austauschen, weil irgendwie passt nichts oder was. Ich denke, okay. Ja. Ich denke, da hat Mario gedacht, ja, Kontinuität, das läuft gerade, die stehen halt sicher da, jetzt irgendwie ein Element rausnehmen, könnte Unruhe reinbringen. Deswegen hat er, glaube ich,
wenig gewechselt. Ganz genau so, ja. Ich denke, ja, das hat er gedacht haben.
Ich habe auch gedacht, Thomas Oral, was machst du da jetzt?
Ja, vier auf einen Streik, ey, moin.
Nein. Ja, und einen hat er sich wahrscheinlich... Einen hat er sich freigehalten, falls sich jemand verletzt oder so. Ja, du, ich meine, wir haben das ja auch schon gemacht. Also wir hatten ja den, als man...
2x2, ne?
Ja, nee, ich meine vor Corona halt noch, als Neidhardt mal dreifach gewechselt hat, wo also alle möglichen Wechsel in einer Einheit sozusagen ausgeschöpft hat.
Dann hast du dich gerade versprochen, das heißt vor Frings, nicht vor Corona.
Ja, das eine ist eine Pandemie und das andere ist ein Virus, ja, ist schon.
Oh. Das eine ist eine Pandemie, das andere ist eine Epidemie.
Ich will gar nicht, dass wir so schlecht über Frings reden. Also
das ist auch nicht.
Lass mal einfach mal sein.
Der Saisonrückblick wird zeigen, wie wir über ihn reden.
Die Frisur gefällt mir auch.
Also, so, purer Neid wahrscheinlich.
Neidhart? Ist der Neidhart? Na egal. So, kommen wir zur zweiten Halbzeit. Also der Beginn der zweiten Halbzeit war quasi genauso wie zur ersten Halbzeit, dass Ingolstadt wirklich wieder sehr stark gedrückt hat, sehr stark gepresst hat und ja, die Chancen halt, also ich glaube, die allererste Minute, da hatten sie knapp drüber geballert übers Tor. Ja. Danach flachte es dann wieder etwas ab, so wie halt in der ersten Halbzeit auch. Und danach, ja, hatte Meppen die Riesenchance zum 1-0. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Meppen halt vorne immer sehr, sehr in Unterzahl war. Und so ist es ehrlich gesagt auch sehr, sehr bezeichnend gewesen, dass ein Tankulic sich gegen ja vier Leute quasi durchgesetzt hat und mit Ball schneller war als seine beiden Verfolger dann in dem Fall. Mhm. Und dann stand er völlig frei vor Buntic und hat dann also eigentlich alles richtig gemacht. Er hat das lange Eck anvisiert und er hätte nicht weiter nach außen spielen können, weil dann wäre er daneben gegangen. Er konnte auch nicht um Torwart drum rumlaufen, weil er war ja halt begleitet sozusagen von zwei Ingolstädtern. Und da muss man einfach sagen, sehr, sehr Pech, dass das Buntic halt so stark gehalten hatte. Und auch sehr, sehr Pech, dass Guda, der völlig frei war, ich meine, er hätte auf Guda spielen können, aber ich glaube, in der Situation hätte ich auch eher abgezogen an Tankulis Stelle. Aber dass Guda halt so weit auch schon vorgelaufen ist. Wenn er ein bisschen weiter zurückgefallen, ah gut, da kannst du hinterher natürlich immer sagen, ne? Aber wenn er sich hätte ein bisschen weiter zurückfallen lassen, hätte er den Ball noch schön einschieben können, so musste er sozusagen den Ball noch, also abbremsen und hinter den Ball laufen und dann war die Szene halt vorbei. Ja, ärgerlich. Wenn das Ding reingegangen wäre, wäre ein sehr schönes Spiel geworden, sag ich dir.
Wobei ich auch sagen muss, dass, wie ich vorhin schon sagte, Tankul ist ja spielerisch sehr begabt und nimmt auch das 1-gegen-1. Ich hätte mir vielleicht auch vorgestellt, dass er so eiskalt ist und den versucht überzulupfen, ne? So ein bisschen.
Ja, nee, dafür fehlt ihm das Selbstvertrauen im Moment, in dieser Phase auch. Das verstehe ich dann auch, dass er das nicht macht. Das kannst du halt machen. Wien Wiesbaden konnte das halt gut machen, weil Tietz da zwei Doppelpacks sozusagen vorher schon genetzt hatte und dann hast du halt das Selbstvertrauen und siehst halt, der Torwart ist so weit vor. So siehst du halt nur, ich setze mich durch gegen vier Ingolstädter, laufe also allein auf den Torwart zu.
Gewinnen. Ja.
Ja, und der muss irgendwie rein und da denkst du nicht so, oh, jetzt könnte ich super den Lupfer, weil ich glaube, er hat auch mehr auf den Ball geguckt als auf den Torwart. Aber dass er da den Lupfer nicht ansetzt, da stehe ich vollkommen, aber ja, er macht eigentlich auch fast alles richtig. Das ist halt ärgerlich, dass Buntic halt den Ball so gut gehalten hat, das ist das Problem.
Wie gesagt, und, an guten Tagen geht er rechts dran vorbei. Und
wenn wir auf Platz 9 jetzt gestanden hätten und mit dem Abstiegskampf nichts zu tun gehabt hätten, die Szene wäre so gewesen und Tankulic hätte auch schon mehr als, ich weiß gar nicht, hat er auch drei Tore?
Wahrscheinlich.
Oder unwahrscheinlich ist es nicht, ja. Aber, wenn er halt auch schon ja, mehrere Tore gemacht hätte und halt auch aus einem starken Spiel herausgekommen wäre. Wer hätte den vielleicht wirklich lupfen können oder auch reingemacht? Allerdings so, wie gesagt, kein großer Vorwurf, eher starke Leistung von Buntic leider.
Ja.
Ja, wir haben immer so kurze Minuten. Also das war immer so ein bisschen der Startschuss, dass wir dann halt ein bisschen mehr gedrückt haben. Also
es sah tatsächlich auch aus, als wäre das so ein Konzept gewesen, ne? Dass du halt in der Menge hinten als Verteidigung mauerst. Und dann halt ab und zu dir das Momentum raussuchst und dann sagst, jetzt preschen wir einmal los, vielleicht auch als Überraschungsmoment, den Gegner einmal zu überrumpeln und dann ein Tor reinzuschieben.
Das habe ich auch gedacht.
Unwahrscheinlich,
ja. Das ist ja, sah ja auch alles nicht so schlecht aus, hätte durchaus auch gegen so einen starken Gegner wie Ingolstadt funktionieren können. Aber
richtig, halt so muss halt eiskalt knipsen. Das hat auch in der Zeit nach Corona deutlich besser funktioniert als jetzt. Nutzt man halt die vielen oder wenigen Chancen, das ist ja fast schon egal, die du hast halt nicht. Ärgerlich, ja klar, dass der Plan war, da ging ich auch stark von aus. Und wenn der funktioniert hätte, hätten wir Mario Neumann irgendwie versucht, dass er in einer Woche die Trainerlizenz irgendwie schnell noch machen kann. Aber ja, so hat es halt leider nicht funktioniert. So gehen wir nur mit einem guten Ergebnis von 0-0 daraus. Aber ja, ist auch kein verkehrter Plan. Ich könnte mir das für Magdeburg ehrlich gesagt auch vorstellen. Wobei Magdeburg spielt auch
offensiv sehr stark. Das nochmal vielleicht so in ähnlicher
Weise. Rostock auf jeden Fall auch, genau. Ja. Aber ich glaube,
ist ein Punkt über uns, ne?
Zwei, glaube ich, oder? Sie,
nicht zwei ein oder zwei, glaube ich.
Ja, irgendwie so knapp über uns auf jeden Fall, genau.
Sie sind 13. Kälte erwischen.
Ja, das Problem an Magdeburg ist ja auch, die sind ja gerade eins der formstärksten Teams in Deutschland und die haben halt einen Baris Artig und ist ja so wie ein Kutschke auch ein Monster oder noch schlimmer fast.
Ja, das hatten wir ja schon besprochen, da machen wir jetzt einen auf Abbauteam, nicht Aufbauteam.
Ja, ich weiß, das können wir gut machen, aber ich meine, da kann da trotzdem das Spielsystem trotzdem genauso sein gegen Ingolstadt von mir aus.
Ja.
Nein. Ja, also Tankulic hatte danach auch noch eine richtig gute Chance, knapp am Tor vorbei. Auch Evseev gefiel mir in diesem Spiel auch etwas besser. Also die Spieler vorher hatte auch, wie gesagt, diese eine Chance, die leider etwas Sprung war. Da hat er sehr gut gesehen, dass Tankulic so ein bisschen in den Rücken der Abwehr gestielt hat. Ging ganz knapp am Tor vorbei, auch ärgerlich. Also da hätte es dann auch schon wieder klingeln können. Und da muss man einfach sagen, das waren ehrlich gesagt die beiden besten Chancen in der zweiten Halbzeit und auch insgesamt wahrscheinlich die besten Chancen, außer halt den Pfostenschuss, den nimmst du natürlich raus, also es müsste wahrscheinlich die beste Chance gewesen sein, aber diese Tankulic-Chance und auch, oder sagen wir, die beiden Tankulic-Chancen waren dann die besten Chancen, ja.
Vielleicht muss man bei so einer defensiv starken Mannschaft auch mal überlegen, ob man generell nicht öfters versucht, aus der zweiten Reihe zu schießen, ne? So wie es Evseev auch versucht hat öfters.
Ja, das Problem, ja, glaube ich wohl, dass das ein Mittel sein könnte. Nur wir hatten keine Spieler in der zweiten Reihe. das ist das große Problem bei Ingolstadt gewesen. Wir waren, wenn wir gefährlich wurden, dann im Strafraum oder halt gut das Tankulic-Ding. Das ist halt so ein etwa wirklich eher ein Zufallsding, wenn du dir da im Zweikampf gegen vier Leute so ein Ding holst, das passiert wahrscheinlich diese Saison auch nicht mehr, muss ich jetzt immer sagen, weil immer wenn ich sowas sage, passiert es halt wieder. Meistens war das immer gegen uns, deswegen, das passiert auf jeden Fall nicht mehr. Und meistens sind wir dann halt immer über rechts, manchmal auch über links halt, über die Seite gekommen, aber meistens über Balles und dann haben wir in den Strafraum geflankt oder halt flach reingespielt durch Ersehe in dem Fall dann. Zweite Reihe, da hatten wir keine Leute leider. Und das gerade in der zweiten Halbzeit war auch schade, weil Ingolstadt hat mehr Räume gelassen auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die wollten ja gewinnen, klar.
Richtig, ich wollte gerade sagen, die mussten haben sich offensiver aufgestellt und dementsprechend war hinten natürlich mehr frei.
Ja, ich weiß gar nicht, ob offensiver das richtige Wort ist, weil in der ersten Halbzeit waren die auch extrem offensiv, aber die haben sich etwas anders aufgestellt. Vielleicht drängender. Auch halt durch diesen drängender, ja, dieser Vierfachwechsel hat ja in der Grundordnung halt auch ein bisschen was verändert. Und das wäre unsere Chance gewesen, da halt ein bisschen reinzustechen. Aber da haben wir es halt nicht geschafft, ja, unsere Leute sozusagen in die freien und gefährlichen Räume des Gegners, die er gelassen hat, zu bringen. Und das,
wobei man aber auch sagen,
kann man, glaube ich, auch analysieren.
Wobei man aber auch sagen muss, dass die vier Wechsel, die der Thomas Oral vorgenommen hat, haben in dem Sinne gefruchtet, dass die alle an gefährlichen Szenen beteiligt waren.
Relativ schnell auch, das stimmt natürlich. Das ja, das auf jeden Fall. Glaube ich, so die erste Chance, die einzige quasi gute Chance, war, glaube ich, auch durch Kajubi, wo er dann aus 5 Metern quasi, also das war, ja, so ein interessanter Kopfball auch, wie du, der kam da so an und gefühlt denkst, der muss drin sitzen und dann köpft er den auch noch drüber, aber ja, der Ball war halt so hoch, dass er den halt nicht mehr drücken konnte, das hat der Kommentator schon ganz richtig gesagt. Aber da war wieder kurzer Herzinfarkt-Moment, aber ja. Das war ja auch nur die einzige gute Chance in dem Fall.
Das ist ja auch der Kommentator, sagt ja auch immer vorher, ja, Meppen ist bei Standards immer anfällig und zack, kam dann der Kopfball.
Ich mag den Kommentator eigentlich wohl. War ein bisschen too much in diesem Fall, wo man merkt ihm halt an, dass der aus Bayern kommt. Leichte Tendenzen pro Bayern-Verein merkt man das schon, aber eigentlich ist der ganz, ganz sympathisch. Ja, das war halt kurz nach der Chance, also in der 71. Minute, also die Chance war in der 67. Minute von Kayubi und danach haben wir dann unseren einzigen Wechsel gemacht, da haben wir Bure reingebracht für Guda. Hat mir ehrlich gesagt auch ganz gut gefallen, Bure. Der hatte direkt danach halt auch ein, zwei gute Szenen, gute Flanken, gute Pässe auch gespielt, die dann halt natürlich nicht gefruchtet haben, weil wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, aber insgesamt hat er dann auch wieder für so eine kleine Mappen-Offensivphase gesorgt.
Ja.
Ja. Aber stimmt, ja. Ist ja halt insgesamt kann man da alleine dann auch nicht viel reißen, ne? Weil spätestens dann ab der 79. Minute eine sehr, sehr interessante Szene, wo man Domaschke da fast schon am wenigsten Vorwürfe machen möchte, war halt, wo er den Ausflug durch den kompletten 16er genommen hat quasi. Mhm. Also das war wirklich witzig anzusehen, wo dann der Ball...
Bin ich ein bisschen nervös geworden.
Ja, nicht nur du, aber da ist der Ball ja sozusagen, er kam raus und wollte den Ball sich schnappen und dann ist der Ball ja zurückgespielt worden und wenn du halt aus dem Tor rausrennst, dann rennst du auch weiter, weil wenn du dich einmal entschlossen hast, sozusagen zum Ball zu gehen, ist es schwer im Kopf sozusagen dann wieder abzubrechen und ins Tor zu gehen. Ja, und er war ja auch immer ganz knapp hinterm Ball und dann hat man ja gemerkt, oh schade, hier ist Strafraum Ende. Also ich dachte, und da ist Gegner, ich muss mal eben wieder zurück. Und das sah so kurios aus. Aber bei noch 10 weiteren Mappen dann im Strafraum war halt Gott sei Dank auch kein Durchkommen. Trotz leeres Tor in dem Fall dann. Also aber Junge, da habe ich auch ordentlich geschwitzt.
Ich dachte kurz, vielleicht ist das ja gar nicht Erik Domaschke.
ja. Das hätte auch sein können, ja.
Also das war ja schon... Ne? Wo wollt der denn hin? Will er auch mal die Erfahrung machen, Außenverteidiger zu sein?
Ja, ist das Problem. Das ist wie mit der Karotte vor der Nase, weißt du? Dann rennst du halt der Karotte hinterher, der Ball in dem Fall, der war ja immer in greifbarer Nähe und dann war immer ein Fuß dazwischen, der ihn weiter weggeschossen hat. Und wenn du schon rausrennst, dann rennst du auch hinterher und irgendwann hat er gemerkt, ja, nee, tschüss.
Andererseits muss man aber auch sagen, er macht das ja eher selten, dass er sich mal wirklich rausbewegt im laufenden Spiel vor seinem Kasten. Aber ja. Wenn er das dann mal macht, muss man aber auch ehrlich sagen, dass hinten dann wirklich mindestens 2, 3 stehen, die dort auf der Hut sind. Ne?
Wie meinst du das jetzt genau?
Meinst du das,
wenn der Ball zurückgespielt wird oder,
naja, also
oder wenn wir den Spielaufbau forcieren?
Naja, wenn so wie da auch, er jagt den Ball hinterher und man hat dann gesehen, dass wenn er sich vom Tor weg entfernt, dass dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das war, GB und noch 2, 3 mehr, die standen dann mehr oder weniger
im Tor.
Kasten und haben dann verhindert, ne?
Ja, klar. Ja, in dem Fall ja, das, da gebe ich dir recht, ja. Ja, sonst auch wenig Ausflüge, sonst, das stimmt.
Ja.
Mittlerweile. Generell ist Erik auch kein Spieler Torwart mehr. Also, Tobi, du bist ja glaube ich, irgendwie anderer Ansicht, zumindest die ersten 2 Saisons, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja.
Ich weiß nicht, ich finde das ehrlich gesagt nicht schlecht von mir aus, aber vielleicht ist Erik da auch, was lange Bälle angeht, nicht sicher genug, dass er den Spielaufbau vorantreibt. Das ist jetzt ja über den Sechser oder die Sechser oder halt über einen Innenverteidiger. Ist ja, wie gesagt, auch nicht so schlimm, alles gut.
Aber was mir an lange Bälle aufgefallen ist, auch beim Spiel gegen Ingolstadt jetzt, ich glaube, wir haben 3, 4 oder 5 Mal den Ball nach vorne geschlagen. Keiner kam von denen wirklich an. Also, dass wir den vorne wirklich verwerten konnten, man hätte den auch gleich dem Gegner schenken können, quasi.
Hat man in dem Fall, ja.
Richtig.
Auch relativ häufig, dass lange Bälle auch direkt zu Buntisch gespielt wurden. Also, ja. Die konnte er dann, ja. Alle, es gab keinen langen Ball, der auch nur in irgendeiner Form gefährlich war. Flanken,
das hab
bisschen ausgenommen, aber auch die waren relativ schwach. Genau wie die Standards auch.
Das habe ich mir nämlich auch für die 10. Minute quasi angestrichen hier. Dass Jibby den einfach nach vorne knallt, ohne Kontrolle, ohne irgendwas, ne?
Richtig, ja. Also genau so ist es. Also selbst er legte sich da den Ball ja auch noch so zurecht, hebte den Kopf auch. Also der Plan war, glaube ich, den auch zu einem Mapner irgendwo hinzubringen. Warum das jetzt nicht funktioniert hat, keine Ahnung, aber es hat halt nicht funktioniert. Ja. Und ja, das zog sich durch das ganze Spiel, also dass die langen Bälle nicht funktioniert haben. Wenn man jetzt sich zum Beispiel, es hat die Saison ja auch schon funktioniert. Bayern 2 ist da ein gutes Beispiel. Tore sind zwar durch Standards gefallen, also kann man ja fast sagen, das sind auch lange Bälle sozusagen halt. Aber generell auch hohe Bälle oder Chipbälle oder sowas, das hat alles besser funktioniert als jetzt gegen Ingolstadt. Gegen Wien Wiesbaden auch eher weniger. Da waren aber die Flanken dafür etwas besser. Aber insgesamt, da ist noch eine sehr, sehr große Baustelle, die der neue Trainer angehen muss.
Wobei man aber auch sagen muss, das ist nicht nur bei langen Bällen, wenn man die nach vorne schlägt, sondern auch wenn du so eine, ich sag mal, so eine 30, 40 Meter Flanke oder Spielverlagerung, wenn das zwei, dreimal nicht funktioniert, dann muss ich doch schalten und sagen, ey, nee, klappt nicht, ich hab's dreimal versucht, funktioniert nicht, ich mach den, was weiß ich, 10 Meter Pass oder was auch immer, ne?
Ja.
Und baue dann so auf.
Das, ich weiß nicht, ob das nicht Klick macht bei den Spielern. Problem ist allerdings auch diese 10 Meter Pässe oder Kurzpässe funktionieren ja selten.
Wenig gut, ja.
Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, dass wir halt immer noch nicht irgendein Konzept gefunden haben, was offensiv für Gefahr sorgt, außer durch den Zufall oder halt. Also wir hatten ja auch mal eine Zeit lang, die ist jetzt hoffentlich etwas vorbei, wo wir dann einfach den Ball irgendwie nach vorne gebracht haben, da das Foul gezogen haben und dann versucht haben, irgendwie den Standard reinzukriegen. Ich glaube, Mannheim war so ein Ding, dass wir auch nur so gewonnen haben quasi.
Ja, wobei das kann auch auf Dauer keine Lösung sein, wo du gerade wahrscheinlich drauf hinaus willst, ne?
Nein, ich weiß, das wollte ich damit ja auch nicht sagen. Es ist halt nur, dass das halt im Moment immer noch so ist. Wir haben halt kein Offensivkonzept gefunden, was uns auf Dauer da unten rausholt.
Vermutlich wird das für den Rest der Saison auch so bleiben.
Ganz sicher. Wir haben jetzt noch 6 Spiele. Was will man da jetzt noch schnell eben einstudieren oder jetzt das Heilmittel finden sozusagen? Ja gut, ich meine, man muss fairerweise sagen, ein Christian Tietz hat es ja auch geschafft. Also Magdeburg hat ja die ersten 3 Spiele zum Teil wirklich übel verloren, also 4-0 zu Hause gegen Ferl. Allerdings läuft es halt jetzt wie Sau. Also die haben halt ein Konzept gefunden, auch in sehr, sehr kurzer Zeit. Also ich weiß nicht, ob das jetzt möglich ist. Das liegt natürlich immer am Spielermaterial, dass du dann halt einen Baris Artik hast, der dann völlig ausrastet. So einen hat man in Meppen ja nicht.
Ja.
Aber vielleicht findet Rico Schmidt, vielleicht weiß er, wie er die Spieler anfassen muss, damit es funktioniert. Keine Ahnung.
Also der man hört jetzt Putti um.
Ja.
Was? Ich habe nicht verstanden.
Putti? Der trainiert Putti um.
Achso, ja, alles klar. Er hat vielleicht Bügelperlen mitgebracht aus dem Osten.
Man muss natürlich auch aufpassen, viele haben vielleicht noch so dieses Magdeburg im Kopf vor ein paar Wochen, wo die wirklich unten drin standen und mehr
oder weniger gar nichts
geschissen bekommen haben. Aber andererseits, wie du gerade sagtest mit dem Aufwind, man sollte jetzt auch wirklich aufpassen. Das Spiel wird härter, als man überhaupt denkt.
Ja, ich weiß das. Ich glaube, wir alle drei wissen das auf jeden Fall. Jo. Ich hoffe, die Spieler wissen das. Da darfst du nicht auf die Tabelle gucken und sagen, 13. Easy, wir haben gegen den Zweiten.
Wer ist schon Magdeburg?
Wir haben gegen den Zweiten kein Tor geschossen. Das kann ja gegen Magdeburg nicht so schwer sein.
Ich glaube,
das macht schon
Klick. Man ist sich mittlerweile der Position, glaube ich, sehr bewusst. Aber lass uns doch noch eben kurz das Letzte, was im Spiel noch passiert ist, eigentlich berichten, damit wir das Spiel abschließen können.
Ja.
Und zwar, dass Hähnlein für Pio eingewechselt wurde. Und wie gesagt, seine interessanteste Szene haben wir am Anfang schon besprochen, nach 30 Sekunden der Schrei.
Ja.
Das war es eigentlich auch.
Seine gelbe Karte Hand.
Charmant fand ich übrigens, dass der Kommentator von Magenta gesagt hat, ja, Nachspielzeit kann eigentlich nicht so viel sein. Und ich habe so gesagt, wahrscheinlich schon. Und da gab es 5 Minuten. Ja, das ist ja nicht so viel. Also vielleicht
in kleiner Welt. Das kann man
gut. Ja. Aber dann ist es das im Prinzip auch gewesen. Und auch wenn wir irgendwie die besten Chancen noch raus hatten, leider ist es bei einem Punkt gewesen, aber der war dann auch tatsächlich.
Ja, ist ein Punktgewinn, würde ich sagen.
Durch den Kampf definitiv ein ordentlicher Punktgewinn.
Wollte ich gerade sagen. Und für uns ist, denke ich mal, auch ganz klar, dass ein Punkt mehr oder weniger gegen eine Topmannschaft wie Ingolstadt ein Sieg ist. Sag
ich mal. Für mich sind wir in dieser Woche, in dieser englischen Woche, noch voll im Soll. Ja. Also einer von 5, den haben wir schon.
Ja.
Wie jetzt und der andere, eine und die 3 kommen, das wissen wir wahrscheinlich noch.
ist auf jeden Fall, kann man da auf jeden Fall reingucken. Auf jeden Fall. Jo, Spiel durch, genau. Man muss auch sagen, wir haben uns in der Tabelle nicht verschlechtert und nicht verbessert, weil Kaiserslautern hat gewonnen, das tat ein bisschen weh, aber sonst haben alle eigentlich nicht gegen uns gespielt, sage ich jetzt mal so. Also manche haben auch unentschieden gespielt, aber Bayern hat verloren zum Beispiel. Lübeck hat verloren, das war alles, Haching hat verloren, das sind alles wichtige Niederlagen für uns sozusagen. Und ruhig hätte Saarbrücken ein bisschen mehr tun können und Kaiserslautern mindestens einen Punkt zwei Punkte dann abluchsen hätten können. Aber hat nicht sollen sein. Jetzt sind die halt wieder punktgleich sozusagen mit dem Nicht-Abstiegsplatz. Und das macht mir halt ein bisschen Sorgen, weil Kaiserslautern ja stark genug ist, um sich da auch noch raus zu befreien.
Ja. Andererseits hat Magdeburg 0-0 gespielt und Rostock hat nur 1-0 gewonnen gegen Bayern, ne?
Ja. Ja, Magdeburg auch relativ, eine Halbzeit nur mit 10 Mann.
Das Wichtige ist, dass Rostock gewonnen hat, dann haben die nicht so viel Druck gegen uns.
Hm. Mal gucken, wie sie jetzt...
Das ist die Hoffnung, man muss auch ein bisschen mit
Hoffnung arbeiten. Ja, gut, eine neue Hoffnung.
Ja. Rostock ist erst da, ich wäre da nicht so auf deinem Part.
Ja, ihr werdet sehen, eine neue Hoffnung hast du gerade gesagt, denn jetzt, was hier ab heute passiert ist, das Erwachen der Macht.
Oh, sehr gut.
Welche Macht?
Blau-Weiß, die Macht. Blau-Weiße Macht, hallo. Blau-Weiße Macht.
Ja. Ja, kommen wir aber, um kurz die dritte Liga einen kleinen Schritt zu verlassen, sozusagen zu einem Thema, was ja, Fußball Deutschland, Fußball Europa, Fußball, ja, ich glaube, Europa reicht eigentlich, ich glaube, ja, die Fußballwelt, könnte ich mir fast vorstellen, vielleicht sogar gefreut hat oder so. Aber Fußball Europa hat es auf jeden Fall erschüttert. Es kam von Montag von Sonntag auf Montag, glaube ich.
Ja.
Nachts um 0.30 Uhr haben 12 Vereine. 12 große Vereine.
Ich dachte, du redest davon, dass Laschet und Söder sich nicht geeinigt haben. Nein, es geht doch um die Super League.
Ich kenne diese beiden Namen nicht.
Ich will die beiden Namen nicht
kennen. Ja, und dann haben 12 oder ja mehrere Fußball-Supermächte sozusagen und halt FC Arsenal und Tottenham Hotspur haben dann bekannt gegeben, dass sie eine Super League gründen wollen. Also ein Thema, was vor ein paar Monaten sozusagen kategorisch ausgeschlossen wurde, wo man dann gesagt hat, brauchen wir jetzt erstmal nicht, wir haben ja eine Champions-League-Reform, die jetzt vorangetrieben wird, jetzt so von jetzt auf gleich verkündet wurde. Und da muss man einfach sagen, starkes Stück, weil diese Super League ist ja, steht ja in Konkurrenz zur Champions League, soll ja, wenn ich das richtig verstanden habe, 20 Mannschaften fassen. 12 gibt es jetzt schon, 3 sollen noch kommen und die, da soll man sich irgendwie für qualifizieren. Wie auch immer, das haben die in ihrer Welt wahrscheinlich noch nicht so ganz durchdacht. So klingt das auch so, wie die da auch sprechen und so weiter. Und ich finde, diese Super League, und da sind wir uns wahrscheinlich einer Meinung, also ist das Dreckigste, was es so die letzten Wochen gegeben hat, oder Wochen Monate. Ist zu wenig, was so immer, also das ist sozusagen der größte Angriff auf den freien Fußball, den es ja so ja gibt quasi. Also man zieht auch noch ekelhafterweise Corona so als Grund hervor, um zu sagen, wir brauchen unbedingt diese Super League, damit wir noch Fußball spielen können. Das hat ja dieser Präsident ja gesagt, der auch irgendwie Chef von der Super League-Organisation, keine Ahnung, wie das da ist, aber ey, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass, also es ist ja, die Super League ist ja nur dafür da, um, zuerst hieß es dann so, er macht die Superreichen noch reicher. Stimmt ja eigentlich nicht, weil diese Vereine, die sind ja alle pleite, das ist vollkommen richtig, hat mit Corona aber absolut nichts zu tun. Aber es geht wenn man halt Gehälter mit Gehältern um sich wirft, dass man, oder Barcelona ist da das perfekte Beispiel eigentlich, ein Spieleretat, der, keine Ahnung, vom Gesamtetat irgendwie 3/4 einnimmt, ich übertreibe jetzt vielleicht noch nicht, aber dann sich wundern, irgendwie haben wir gar kein Geld, wir haben die Champions League gewonnen, wir haben das Triple geholt sozusagen, haben trotzdem 100 Millionen miese gemacht, ja, komisch, dass man dann kein Geld verdienen kann.
Sozusagen. Wenn man aber auch die Einkaufspolitik hat, die solche Vereine wie die haben, dann frage ich mich, ich habe auch schon vor der Apotheke Pferde kotzen sehen.
Ein Griezmann ist das perfekte Beispiel eigentlich. Ein Spieler, den man nicht braucht, in einem so gehobenen Alter, sozusagen, der war ja 28, als er Basel gegangen ist, also du brauchst ihn nicht, du hast auf der Position noch 2 Spieler sozusagen und gibst dafür 120 Millionen aus, wo du dir einfach einen Kopf fasst und sagst, wie größenwahnsinnig seid ihr bitte?
Andererseits, ich habe so viele Schulden in meiner Laufbahn gemacht als Verein und ich verkaufe dann Neymar für 12 Trillionen Money und habe immer noch Schulden.
Ja, genau.
Also, ne? Kann ja irgendwo nicht sein.
Wir haben uns ja überlegt, oder es war ja so ein bisschen die Hoffnung fast, dass man sagt, Corona sorgt jetzt auch so ein bisschen dafür, dass die Leute halt ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, alles klar, dieses Fußballkonzept, so wie es jetzt gerade ist, funktioniert so halt nicht mehr, wenn da mal ein Störfaktor von außen kommt. So nenne ich Corona jetzt einfach mal. Ne? Ja. Also wenn das Geld, also es ist für Barcelona, Real Madrid und alle englischen Clubs, die haben ja alle Schulden ohne Ende, funktioniert das ja auch schon mit Corona nicht. Also die haben ja so viel Miese, aber die haben halt immer fließendes neues Geld sozusagen, wo, was die immer vorhalten können. Und dann ist das halt dann nicht so wild, dass man dann anders als Borussia Dortmund dann, wo das dann mal hieß, ja, 120 Millionen Miese, da lacht ja Barcelona drüber, dass die dann pleite gehen müssten eventuell. Also so ist es ja bei denen nicht gewesen. So, jetzt kommt Corona und dann könnte man sagen, okay, man nutzt diese Chance halt auch, um zu sagen, ja, wir bauen das halt alles ein bisschen kleiner auf. Aber ich habe mir das ehrlich gesagt gehofft und hatte da auch so ein bisschen gedacht, diese Demut, es wurde ja immer davon gesprochen, so ein bisschen Demut in den Fußball reinzukriegen. Allerdings, naive Hoffnung von mir, muss ich ehrlich gesagt auch zugeben, jetzt spätestens halt, dass es halt so passiert. Es prozessiert natürlich auch nicht diese verdammten,
ne? Das ist jetzt natürlich das pure Gegenteil von Demut.
Ja, ganz genau. Also es wird halt noch mehr auf volle Pulle Profit und alles gedreht. Also, dass dann jetzt der letzte Euro noch rausgepresst wird, die kriegen jetzt, glaube ich, 300 Millionen Antrittsprämie, diese drei, die Super League-Teilnehmer. Da ist ja 3,5 Milliarden Startgeld sozusagen für alle. Dann, ja gut, für 15 Clubs dann. Was aber mehr Geld ist, als viel mehr Geld ist, als wenn du die Champions League gewinnst. Und diese Vereine stellen sich da jetzt hin und sagen, ja, was sollen wir denn machen? Es ist Corona. Wir gehen kaputt, wenn wir das nicht machen. Alter, ich krieg das Kotzen, wenn ich das höre. Ja, verdammt nochmal. Diese Gang, also Ebert hat's auf den Punkt gebracht heute, der Sportdirektor von Gladbach. Diese scheiß Super League hat eigentlich nur einen einzigen Grund. Und zwar die Misswirtschaft, die jeder von diesen verdammten Vereinen die Jahre lang getrieben hat. Und da ist Corona noch das geringste Übel. Das ist die sind dafür da, um zu sagen, wir können Gott sei Dank so weitermachen wie bisher. Und wir scheißen auf alles. Wir scheißen auf Nationen, auf die nationalen Ligen. Wir scheißen auf die Champions League. Wir scheißen auf alles. Hauptsache, wir können unsere verfickten Taschen füllen. Entschuldigung, ich wollte mich gar nicht aufregen.
Willkommen in der Rage.
Was ich auch ein bisschen komisch finde, ist so, vor ein paar Monaten hat Jürgen Klopp noch geäußert, dass er auf keinen Fall damit machen möchte, dass es auf keinen Fall irgendwie eine Lösung für ihn ist. So, jetzt plötzlich sieht man und liest man, dass der LFC voll mit drin steckt und Jürgen Klopp sagt dann im Hintergrund oder im Nachhinein noch, ja, ich wünsche mir, dass diese Super League niemals stattfindet. So, als Trainer von einem der größten Clubs Europas.
Ja, you never walk alone, Alter. Ja, genau. Ich kann auch Liverpool nicht, weißt du, Liverpool war mir immer noch ein bisschen sympathisch, ne? Gerade der englische Fußball ist ja sozusagen die Endstufe von, so darf es niemals werden. Niemals darf es in Deutschland so werden, dass du, Vereine hast, die jedem, die wechselnde Investoren haben. Das ist pure Kommerz. In Deutschland ist es ja auch so in der Bundesliga.
Ja, ne? Aber zumindest so krass schlimm, so dramatisch schlimm.
Ja, und ganz so schlimm wie in England ist es halt Gott sei Dank noch nicht. Und das müssen wir uns um alle Mittel irgendwie verteidigen, dass wir zumindest der Fußball in Deutschland ist, dass das auch so ist. Und man kann jetzt gegen Bayern München sein. Ich mag ja die Bayern nicht. Rasenballsport Leipzig ist noch eine ganz andere Nummer. Also das gehört eigentlich auch verboten. Oder von mir aus auch Hoffenheim oder Wolfsburg und Leverkusen, auch schwierig, ehrlich gesagt, nehme ich allerdings noch ein bisschen raus, weil das sind halt keine, also das steckt auch viel Plastik drin, klar, allerdings haben die es sich doch eher verdient, in der Bundesliga zu spielen, als Hoffenheim und Leipzig jetzt zum Beispiel, ne? Gerade Leipzig ist das. Oh, da kriege ich auch schon wieder das Kotzen, aber ich will mich ja nicht aufregen.
Ich wollte sagen, du bist aber mittendrin. Ich gehe jetzt erstmal grünen Tee aufsetzen, glaube ich. Also ein Thema, das sich sehr beschäftigt, aber ich glaube, aufgrund der Kritik, die jetzt gerade aus ganz Europa ja im Prinzip schon entgegen bläst, bin ich mal gespannt, wie die nächsten Tage die Entwicklung weiter vorantreiben.
Ja, ich bin auch gespannt. Also die wollen das ja wahrscheinlich wirklich durchziehen. Aber was mich auch noch viel mehr darüber aufregt, ist ja auch, dass die UEFA, der DFB auch, und die FIFA jetzt sich da so hinstellen und sagen, das geht aber nicht. Wie können die das denn machen? So egoistische, geldgierige Drecksäcke, dass die sich das so trauen und so weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Und dass die scheiß UEFA sich da hinstellt, ihre scheiß Champions League Reform durchdrückt, die genau das gleiche verdammt nochmal ist. Nur halt, dass man sich dafür halt qualifizieren muss. Allerdings hat man es jetzt den superreichen Clubs auch das ist ja, ich habe das Modell ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig durchblickt. Was ich aber verstanden habe, ist mehr Spiele und garantierte Spiele auch für diejenigen, die sowieso immer dabei sind. Das heißt, da profitiert natürlich nicht jetzt von den mehr Spielen ein Verein, der sich da über Jahre lang gute Arbeit leistet und dann vielleicht auch, also gut, wenn er die Champions League kommt, was jetzt ja erschwert ist, ist dann schön für ihn, aber trotzdem, diese Vereine, die immer dabei sind, sei es, also Bayern jetzt von mir aus, oder halt jetzt die Clubs, die jetzt in der Super League halt nicht mehr drin sind, aber trotzdem, diese Vereine kriegen jetzt garantierte Spiele, garantierte Einnahmen sozusagen und halt nochmal eine noch höhere Belastung und halt auch wieder die UEFA stellt sich jetzt als gut hin, scheißt aber genauso auf jede Fans, wie es die verdammten Super League tut. Und dass die sich jetzt als wir sind die Guten hinstellen und so von wegen gemeinsame Erklärung mit DFL, DFB und so hinstellen, ey, da kriege ich fast noch mehr das Kotzen. Also ist scheißegal, dass die sich dagegen stellen, ist klar, weil das ist ja deren Markt, der jetzt angegriffen wird. Und jetzt stellen die sich dahin und sagen, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Da kriege ich auch schon wieder Hals. Aber also mich muss das ja eigentlich nicht interessieren. Ich gucke keine Bundesliga, ich gucke keine zweite Bundesliga, ich gucke keine Champions League, ich gucke keine EM, WM, ich gucke auch diese verfickte Super League nicht. Ich gucke eigentlich nur den SV Meppen. Trotzdem regt mich das offensichtlich auf.
Ja, sehr sogar. Aber der einzige Weg, finde ich, auch wenn das irgendwo falsch rüberkommt, aber der einzige Weg ist halt einfach auch über die UEFA dann zu sagen, pass auf, wenn ihr für die Super League spielt, für euren jeweiligen Club, dann seid ihr nicht mehr spielberechtigt für euer Land. So, ne? Bei EM und bei WM. Das, diesen, ja, den Schritt oder diesen ersten Schritt, den finde ich dann doch schon
gut. Ja, der Schritt ist richtig, der Schritt ist gut, definitiv.
Genau, um den
ist ja auch die Augen zu öffnen. Wollte ich gerade sagen, das hilft auch, um diese Super League zu verhindern. Allerdings am gleichen Tag, wo diese Super League bekannt worden ist, ist auch eben auch ein Rainer Koch, DFB-Präsident, der sich immer gegen diese Super League lautstark verkündet hat, egal ob als einzelne Person oder halt als DFB, aber seine Stimme dann dieser der Champions League Reform gegeben zu haben, da ey, ist Doppelmoral so, also ich hab's, das hatte Max Jakob Ost vom Rasenfunk geschrieben, wenn deine Idee im Gegensatz zu dem mafiosischen FIFA und dem korrupten UEFA noch als böse dasteht, dann hast du echt viel falsch gemacht. Und das trifft es eigentlich genau. Also es gibt nicht gut und böse, es gibt nur Arschlöcher und Riesenarschlöcher. Ja, und das regt mich halt auf. Dieser Fußball, ich habe auch noch ein Bild gesehen, das ging auch durch Social Media viral, Football created from the poor and stolen from the rich. Und das trifft es so unfassbar auf den Punkt und das tut mir einfach weh. Und deswegen hoffe ich einfach, dass, das will man ja fast so nicht sagen, aber ich will nie, dass der SV Meppen in der Bundesliga spielt, damit ich mich mit dieser Scheiße ehrlich gesagt nicht abgeben muss.
Das ist, ich würde sagen, für das Thema eigentlich schon ein gutes Schlusswort. Wenn ich jetzt ob der Zeit mal wieder gucke, wir haben ja noch ein Themachen mehr auf der Liste, was wir vielleicht noch eben kurz bekaken wollen. Wir haben dieser Rage gerade genug getan. Ich glaube, das Thema wird uns noch mal beschäftigen.
Nicht
also hat nicht funktioniert. dass wir dann das bestimmt noch mal ansprechen werden, wenn es denn dann endlich demontiert ist oder wenn die Pläne weiter vorangetrieben werden. Ich würde jetzt dann statt High Budget doch noch mal eben zu Low Budget kommen.
Ja, kommen wir zu echtem Fußball, bitte.
Kommen wir zu echtem Fußball, genau. Und lass uns da noch kurz ein paar Sätze über Rico Schmidt verlieren. Ehrlich gesagt würde ich am liebsten auch noch nicht so sehr viel über ihn verlieren, weil ich ein bisschen Sorge habe, weder in die positive noch in die negative Richtung ihn zu zerreden.
Also ich möchte,
sondern
ihm
erstmal Leistung zeigen lassen. Aber natürlich heißen wir ihn erstmal willkommen und
ja, das auf jeden Fall. Das als allererstes auf jeden Fall. Herzlich willkommen, Rico Schmidt. Ich möchte ehrlich gesagt nur ein bisschen auf seine Stationen eingehen und wie er da so performt hat. Also wie man das so jetzt von außen an den nackten Zahlen sozusagen sehen kann. Aber ihr dürft gerne anfangen.
Ja, was soll ich sagen? Also ich habe Informationen natürlich auch eingeholt. Er hat ja in Jena war er ja Leiter und in Halle war er Leiter. Wie du auch gerade schon sagtest, man sollte erstmal gucken, wie er sich tut und wie er sich gibt, was er macht, welche Taktik er spielt und sowas und generell, wie er mit der Mannschaft harmoniert, wie auch am Straßenrand, hätte ich fast gesagt, am Spielfeldrand, harmoniert und wie er da sich einfügt. Ich denke mal, nach Christian Neidhardt, der wirklich ein Spitzentrainer war für uns, haben sich viele auch gewünscht, dass es ein Trainer wird oder dass ein Trainer kommt, der auch mal aus sich rauskommt bis zu einer gewissen Grenze. Ob er so einer ist, ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht erlebt und nicht gesehen. Aber wie gesagt, wie du schon sagtest, man sollte erstmal gucken, was er bringt, mit was er kommt und wie
genau. Die Mannschaft mit ihm ich weiß halt, wir haben halt sehr viel im Vorfeld über Thorsten Frings gesprochen, was natürlich uns auch ein Anliegen war. Und wir haben da sehr viel Optimismus erstmal versucht zu verbreiten, auch wenn wir erst pessimistisch eingestellt waren. Und deswegen habe ich eigentlich auch wohl Bock, jetzt das gerade irgendwie zu verhindern, sondern ihn tatsächlich pur an Leistungen zu messen. Also sprich nach den zwei Spieltagen, was halt schon unfair genug ist, denn er kriegt ja nicht relativ viele Trainingseinheiten vorher. Also gut, das Training heute Nachmittag wurde extra ob seine Ankündigung verschoben.
Aber glaube ich nicht, dass er schon geleitet hat, oder? Ja, wahrscheinlich nur um zu sagen, hier guck mal, da bist der neue Dulli.
Genau, aber er wird auf jeden Fall dabei gewesen sein und sich die Spiele angeguckt haben.
Ja, gut, das kann sich sein. Ja.
Ich glaube, er hat schon seine Notizen gemacht, so,
da gehe ich auch von aus,
die er braucht. Ne?
Und deswegen soll er erstmal zeigen, was er in der Kürze der Zeit hinkriegt, denn daran muss er sich messen lassen und die Kürze der Zeit ist ja für den Rest der Saison halt auch gegeben. Ich meine, in einem Monat sind wir durch.
Also ich finde auch so ein bisschen, man muss auch den Trainer, die Trainerentlassung daran festmachen, wann man sie macht. Natürlich waren die letzten Spiele nicht erfolgreich oder nicht erfolgreich genug. Aber andererseits, wenn du jetzt, sag ich mal, den Trainer rausschmeißt, kurz bevor du, sag ich mal, ein Spiel hast, wo du wenig Aussichten hast und dann einen neuen Trainer verpflichtest, der dann dieses eigentlich aussichtslose Spiel bestreiten soll, ist auch ein relativ undankbarer Job.
In der Sekunde. Das ist es. Genau, deswegen ist es
wahrscheinlich. Wir reden jetzt aber nicht über seine Anstellung hier jetzt, oder?
Mit diesem nein.
Aussichtslosen Job.
Es geht mir darum, es gibt Mannschaften, natürlich kann jeder jeden schlagen, aber es gibt Mannschaften, da hat man das Gefühl, okay, die könnten wir ziemlich sicher schlagen. Und es gibt Mannschaften wie Ingolstadt oder 60 oder Rostock oder wer auch immer, der oben steht und die sowieso definitiv aufsteigen wollen, wo man nicht gewinnen kann oder nicht unbedingt gewinnen muss. Ist natürlich dann auch einer der undankbarsten Jobs, die man dann hat. Ne?
Ja, aber das trifft ehrlich gesagt, also ich wollte, vielleicht interessiert das die Hörerinnen und Hörer ja auch so ein bisschen, wer ist Rico Schmidt? Also gut, das kann ich natürlich nicht sagen, aber wo kommt der so ein bisschen her? Und diese aussichtslose Situation, die er vorgefunden hat, das waren ja sozusagen seine letzten beiden Karrierestellen sozusagen. Da wurde er ja auch als geholt, wo es eigentlich ausweglos war, dass er da noch was reißen kann. Das ist ja jetzt bei uns anders. Also Jena und Aalen hat er es, glaube ich, beide sowohl übernommen, als die abgeschlagen letzter waren sogar bei Jena. Und bei Aalen, glaube ich, auch schon sehr, sehr klar, dass es für die eine sehr, sehr schwere Saison wird. Also bei Jena hat er 13 Spiele gemacht und bei Aalen 16, die Punkteschnitt. Gerade der Aalener Punkteschnitt ist relativ schwach, aber immer noch besser als seines Vorgängers, glaube ich. Also 0,88, das ist nicht gut. Also unter 1 ist wirklich übel. Mit einem Schnitt von ungefähr 2 steigt man auf, sagt man so. Und deswegen bei Jena war es noch einigermaßen okay. Gut, man muss auch sagen, da spielt, glaube ich, auch noch so ein bisschen, bei Transfermarkt werden auch die Pokalspiele damit reingerechnet. Und 1,38, ich gucke mal eben, ob ich mir das hier noch aufgeschrieben hatte für nur dritte Liga.
Also
nur dritte Liga ist der Punktschnitt 1,09. Das ist auch nicht so gut. 3 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen in 11 Spielen.
12 Punkte. Also um mal dazwischen zu grätschen, wenn man natürlich jetzt mit allem, was er gemacht hat bisher, vergleicht, dann sehe ich hier zum Beispiel, er hat beim VfB Chemnitz geleitet und war dort auch Trainer, hat mit einem Schnitt von 0,79 weit über 1000 Tage war er Trainer, ne? Also
Muss man auch sehen. Chemnitz habe ich mir schon gar nicht mehr aufgeschrieben. Ja, Chemnitz habe ich mir gar nicht. Ich bin bei Erzgebirge Aue angefangen. Das war ja, glaube ich, auch so sein Karrierehöhepunkt. Also da hat er auch wirklich erstaunliche und wirklich zum Teil richtig starke Leistungen mit geführt sozusagen. Also man muss sagen, in Aue, mit Aue ist er aus der dritten Liga aufgestiegen, auf Platz 2, muss man wirklich sagen, zwischen zwei Absteigern, der eine ist FC Ingolstadt und der andere ist, weiß ich nicht mehr genau, und da auf Platz 2 aufgestiegen, das ist richtig, richtig stark. Und dann im Aufstiegsjahr sozusagen, in der zweiten Liga hat er da auch, ich muss einen gucken, also da auf der Mappenseite steht lange um den Aufstieg mitgespielt. Im Endeffekt waren es dann, glaube ich, Platz 5. Und da hat Aufsteiger mit 56 Punkten. 16 Siege, 8 Unentschieden, 10 Niederlagen. Das ist schon richtig stark. Also muss man sagen, als Aufsteiger aus der dritten in die zweite Liga, da wo der eine Aufsteiger, der dann direkt wieder runtergegangen ist, und zwar irgendwo hier in der Nähe, Aue 5., Ingolstadt 14. und Osnabrück 16. Das sind schon, muss man sagen, richtig stark performt.
Ja, du, wie gesagt, also wenn man 1,3 Punkte pro Spiel holt, ist das schon gut.
Ja, in der Aufstiegssaison waren es, ich guck mal, 1,8, was ein guter Wert ist, Platz 2, wie gesagt, das ist schon sehr stark. Und in der zweiten Liga 1,65, Platz 5 dann, war schon gut. Ja, das muss natürlich auch, kannst du absolut nicht meckern. Halle hat er auch Wechsel.
Hatte ich recht gerade, ne? Wenn er jetzt 1,8 Punkte pro Spiel holt, bin ich zufrieden.
Ja.
Das sind über 10.
Ja, das sind über 10, aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen, ich glaube nicht, dass wir so viele Punkte holen werden.
10?
Ich meine, ich wünsche es mir, klar.
Glaubst du, glaubst du nicht, dass wir noch 10 Punkte holen?
Boah, aus 6 Spielen? 10 Punkte? Also, 3 Siege und 1 Unentschieden? Boah, Lübeck, halte ich für sehr optimistisch.
Lübeck, finde ich, sollte schon ein Sieg sein, glaube ich. Also,
ja, grundsätzlich könnte man jetzt sagen, die Spiele, die du eigentlich gewinnen solltest, gewinnen müsstest, wären Lübeck, Zwickau und eventuell Duisburg.
Duisburg,
das wären, ja. Das wären 3 Siege, die man holen könnte, ja. Allerdings sind gerade Zwickau unangenehm. Lübeck musst du eigentlich gewinnen, das ist klar. Das ist ein ganz klar direkter Konkurrent, bei dem wir auch spielerisch überlegen wären, würde ich sagen. Und Duisburg ist uns eher spielerisch überlegen, würde ich sagen.
Wundertüte, ne?
Wundertüte, genau. Die sind lange Zeit unten gewesen. Das konnten wir ja nicht so. Die waren ja Letzter und dann haben wir sie aufgebaut. Jetzt sind sie über uns. Schwierig. Zwickau, genauso unangenehm. Ne? 1-2 Niederlage hier, auch kein sehr gutes Spiel gemacht. Aber 10 Punkte holen, ich weiß ja nicht. Also jetzt, dann müssen wir jetzt definitiv anfangen gegen Magdeburg.
Also ja, ich sag ja, also ich bleib bei meiner Strategie, dass wir halt nach der englischen Woche 5 Punkte haben.
Ja, ja, alles gut.
Kann drin sein. Wenn ich mal hier so ein bisschen, man soll ja nicht vergleichen, ist ja immer böse, wenn man vergleicht, aber unseren Ex-Trainer, ne, wenn man den mal vergleicht mit dem jetzigen,
ja.
Der hatte in Darmstadt vor 3-4 Jahren hatte er einen Schnitt von 0,97 Punkte. Ja, habe ich mir auch irgendwo gefragt, wieso?
Ja. Ja, und auch ein Vergleich mit Frings, um den zu ziehen, was mich positiver stimmt auf jeden Fall, ist jemand, der kennt die dritte Liga. Frings hat die dritte Liga unterschätzt, sag ich jetzt einmal, oder haben wir im letzten Podcast auch gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass das halt ein großer Faktor sein könnte. Mhm. Er hat das unterschätzt, dass er halt mit Spielerforderungen dann zum Vorstand geht und er dann quasi ausgelacht wurde. Er sagte, okay, da ist Dynamo Dresden dran, den kriegen wir wohl nicht, weil der verdient da das 3-4-5-fache. Und hier hast du diesen Etat und mit dem müssen wir irgendwie klarkommen. Und das hat Frings wahrscheinlich auch geschluckt und sich gedacht, boah, ey.
Ja, wobei, das kann ich mir gut vorstellen, dass er gefragt hat, ja, ich hätte gerne den Spieler. Und dann sagt er, okay, und wer setzt die anderen 10 auf den Platz?
Ja, genau.
Wobei man sich natürlich fragt, oder wenn man die Interviews von Thorsten Frings sieht, er sagt ja auch ständig, ja, wir wissen, wie stark die dritte Liga ist und wir wissen, wie viel individuelle Qualität in der einzelnen Mannschaft
ist. Weil ich glaube, das sind Sachen, die er jeden Tag wieder eingeimpft kriegt vom Vorstand und sowas alles, weil er es vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Also da bin ich halt bei Lukas. Er wird eiskalt die dritte Liga unterschätzt haben.
Ja, ja,
wenn du Thorsten Frings nicht jeden Tag sagst, pass mal auf, das sieht hier ein bisschen anders aus, als du dir das gerade vorstellst, dann hätte er das nie verstanden.
Ja,
und ich glaube, er wollte es auch bis zum Schluss nicht wahrhaben.
Genau. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Also
und Enrico Schmidt,
ja?
Der kennt Abstiegskampf. Thorsten Frings, würde ich jetzt einfach mal frech sagen, kennt das auch nicht so richtig. Er ist zwar mit Darmstadt abgestiegen, allerdings glaube ich, als er gekommen ist, stand das schon richtig fest, dass die weg waren. Das ist, glaube ich, nichts, wo man das dann lernt, sozusagen. Und hier kannte er das, also er musste sich darauf einstellen. Das war ja, glaube ich, auch in seinem Kopf wohl ganz klar, dass wir, dass das hier die Saison so ist. Und das ist auch gut, dass das, dass er sich das auch so gedacht hat. Aber die Umsetzung hat dann halt nicht funktioniert. Ein Rico Schmidt hat jetzt, ja, mehr oder weniger erfolgreich, muss man jetzt einfach mal sagen, Abstiegskampf mitgekriegt. Bei Aue, ich weiß gar nicht, als er entlassen wurde, wahrscheinlich aus der zweiten Liga vielleicht abgestiegen oder halt vielleicht auf dem Weg dahin, aber mit Kickers Offenbach kennt er den Abstiegskampf, hat da glaube ich auch, also ich glaube auf der Mappen-Page stand, er hätte es geschafft, wenn die Lizenz nicht entzogen worden wäre. Und ja, mit Aalen und Jena kennt er das, da ist er halt schon in ausweglose Situationen hingekommen. Halle ist wahrscheinlich auch ein Club, der, oh, wie sieht der Punktschnitt denn bei Halle denn so aus?
Halle, 1,34.
1, ja, oder in der dritten die Pokalspiele rausgenommen, 1,31, also 1,3 halt ganz, aber ausgeglichene Bilanz, also 81 Spiele in der dritten Liga, 26 gewonnen, 27 verloren, 28 unentschieden. Also, ja, ich denke, er weiß, worauf er sich einlässt, und ich bin mir auch, ja, ich war am Anfang halt auch so ein bisschen skeptisch, als ich dann gesehen habe, Rico Schmidt, woher kennst du den nochmal? Okay, letzte Aktion Jena abgestiegen. Ja gut, mit Jena absteigen, ja, ist ja passiert. Und dann habe ich davor geguckt, VfR Aalen, boah, auch da abgestiegen, wo ich dann gedacht habe, okay, die letzten beiden Vereine, die hatte abgestiegen, nix, wo ich denke, okay, er kann es machen. Aber als ich dann halt nachgeguckt habe, dass er dann halt auch schon in der Saison halt da gekommen ist und halt auf Platz 20 halt den Club übernommen hat,
ja,
ist es halt nicht so einfach, da noch eben den Heilmann zu spielen. Und man muss ja sagen, der Trainer, der entlassen wurde bei Jena, war Lukas Kwasniok, ne, denjenigen, den man jetzt gerade in Saarbrücken abfeiert. Aber auch der hat mit Jena es nicht geschafft. Die haben, glaube ich, einen Sieg geholt in den ersten 9 Spielen oder ersten 10 Spielen oder sowas. Und ja, war halt eine schwierige Truppe. Aalen ganz genauso. Und ja, wir stehen halt überm Strich. Wir haben jetzt eine gute Leistung jetzt
in Ingolstadt geholt. Hier nicht so auswegslos wie bei den anderen beiden Clubs dann.
Genau, deswegen bin ich guter
hier,
Dinge.
Hier kann er es noch verbauen, ganz genau. Also ich meine, hier sind wir doch auf einem positiven Ast. Ne? Hier, also ja. Er müsste sich schon anstrengen, es noch zu verbauen, sagen wir mal so. Ja, sind wir mal positiv drauf.
Ich habe auch übrigens nochmal geguckt, übrigens, Schmidt, das im Fanforum wurde da Punkteschnitt verglichen, also die 12 Spiele waren es übrigens unter Kwasniok, Punkteschnitt 0,58, davon aber auch 2 Siege im Landespokal, in der Liga 1 unentschieden und 9 Niederlagen, also kein Sieg. Dann kam Schmidt, punktetechnisch etwas verbessert, also mit etwas verdoppelt ungefähr. Ja, also in der Liga hat auch im Pokal dann noch 2 Siege geholt. Also der Punkteschnitt insgesamt war 1,38 und halt nur in der dritten Liga 1,09, was immer noch nicht richtig gut ist, aber ist halt, man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. Und bei allen Punkteschnitt ungefähr auf dem seines Vorgängers. 0,88 zu 0,92.
So, und ja, mit der Statistik würde ich jetzt sagen, wir geben dem Mann erstmal Chance zu zeigen, was geht.
Ja, ja, genau, weil man kann nämlich auch nicht sagen, dass man irgendwie, der ist schlecht und sowas. Man kann das vergleichen mit dem Frosch und dem Wasser, diese berühmte Geschichte. Ne, wenn man jemanden ins warme Wasser schmeißt und das anmacht, dann kann man da nicht rausfliehen, weil man das nicht merkt, dass das nicht mehr geht. Und wenn man dann jemanden da reinschmeißt und das brennt quasi, dann hat man die Chance rauszuspringen, ne, mehr oder weniger.
Okay, ja. Ich weiß nicht, ob ich die Metapher richtig verstanden habe, aber
mit diesen schönen Worten.
Vielleicht bin ich auch ein bisschen blöd.
Ja, alles gut. Ich würde sagen, wir gucken uns Rico Schmidt dann noch mal ein bisschen genauer an. Ob der englischen Woche werden wir uns jetzt halt nach den nächsten beiden Spieltagen hören, denke ich, ne?
Gehe ich auch von aus.
Ja, und dann.
Eins möchte ich zu Rico Schmidt noch übrigens sagen. Ich muss bei Rico Schmidt immer an Starship Troopers denken. Weil
da auch ein Rico bei war.
Ja, ganz genau. Die Hauptfigur, der Hauptcharakter von Rico, hieß auch Rico. Und
das Geile ist, du musst da immer dran denken. Der Name garsiert seit 4 Stunden und du musst ganze Zeit nur an Starship Troopers denken. Ich freue mich. Immer
seitdem Rico Schmidt vorgestellt wurde, muss ich an Starship Troopers denken.
Ja, ich finde auch, Rico Schmidt hört sich an wie ein Erste-Liga-Trainer.
In 5 bis 6 Jahren.
Genau, wenn wir dann Super League spielen.
Boah. Ja. Das ist schön, wie wir alles zusammengefasst haben hier jetzt am Ende nochmal.
Du willst dir den Tag auch selber versauen, glaube ich.
Ne? Ja, das Gefühl habe ich auch. Ja. Er braucht das auch so ein bisschen.
Was denkt ihr denn so? Ja. Aber um nochmal mit Starship was zu ändern, da gab es, okay. Rico's Roughnecks.
Ja, meine Damen und Herren.
Starship Troopers kennt, weiß, was das heißt. Und
Starship Troopers wäre was für einen anderen Podcast von uns.
Ja, können wir auch mal machen. Unbedingt eigentlich. Bester Actionfilm aller Zeiten. Ja, aber okay, jetzt hast du wirklich geschafft, dass wir uns hier raus ekeln sozusagen. Jetzt haben wir doch nicht so viel über Rico Schmidt geredet, wie ich eigentlich dachte, aber was sollen wir auch über einen Mann reden, über der noch nichts geleistet hat im Mappen? Also,
um das mal uncharmant zu Ende zu bringen, genau.
Ja, ist doch, und, ja, aber das ist doch nicht böse gemeint. Also ich bin positiv gestimmt, dass er den Klassenerhalt mit uns schafft. Er hat eine funktionierende Mannschaft. Er übernimmt, glaube ich, ein Team, was jetzt etwas mehr Selbstvertrauen hat nach dem Unentschieden in Ingolstadt. Das darauf gilt jetzt aufzubauen. Ich glaube übrigens nicht, dass er gegen Magdeburg schon auf der Bank sitzen wird, weil wahrscheinlich das Hygienekonzept das noch nicht zulässt. Er braucht ja negativen Corona-Test und so.
Aber er wird schon erst einen Impact haben, da bin ich mir sicher.
Ja, das auf jeden Fall. Ich denke mal, sein erstes Spiel auf der Bank ist dann halt in Rostock. Aber am Mittwoch wird er ja mit Sicherheit 2 Trainingseinheiten leiten gegen.
Es wird in Meppen auf der Bank sein.
Ja, hab ich doch gesagt.
Nee, in Rostock hast du gesagt.
Ich glaube, ich habe gegen Rostock gesagt, aber will ich nicht bestreiten. Ist egal. Tut mir leid, dann entschuldige ich mich. Aber ich meinte auf jeden Fall im wunderschönen Emsland gegen das nicht so schöne Rostock.
Im Hindenburg-Stadion.
Ganz genau da.
Etwas weiter südlich.
Deswegen, also ich bin guter Dinge, dass er den Klassenerhalt festmacht, so schnell wie möglich. Und wenn so schnell wie möglich heißt, zum Ende der Saison, ist mir das auch recht. Hauptsache, wir bleiben in dieser schönen Liga, denn hier wird noch echter Fußball gespielt und den möchte ich mir beibehalten.
Amen.
Ja, und klingt auch authentisch, ne?
Ja. So, in dem Sinne würde ich sagen, wir schließen das Ding jetzt hier. Gott sei Dank ist der Podcast noch länger geworden als der letzte.
Ja, logisch, wir sind doch zu dritt, das ist doch klar. Und deswegen gilt das Letzte. Ich bedanke mich auch bei euch beiden und bei allen Hörerinnen und Hörern, die soweit zugehört haben. Und ich würde sagen, das Schlusswort gilt natürlich unserem Gast, der vielleicht auch nochmal sagen kann, wo man ihn und seine Fanpage denn so finden kann, weil das ist ja nicht immer so einfach. Es gibt ja sehr, sehr viele SV Meppen-Fanpages. Dann kann Jürgen, hast du das letzte Wort und darfst gerne noch Werbung für dich machen.
Ja, Werbung für mich, sofern ich es bekomme. Ja, ich bin auf Instagram vertreten, schon seit längerer Zeit, und meine Page heißt SV Meppen 1912 Fans Page, jeweils zwischen den Worten mit Unterstrich. Ja, da findet man alle möglichen Informationen zu Meppen, Transfers, Verbleiben, also Vertragsverlängerungen zum Beispiel und Spieltagsinfos und sowas.
Und natürlich den Hinweis auf die neueste Folge von unserem Podcast.
Genau, die wird auch innerhalb der nächsten 2 Stunden mit Sicherheit aufploppen. Ja, ansonsten fand ich es schön, mal auch mein Wissen und meine Erfahrungen zu teilen und auch viel von euch zu lernen, ne? Euch zwei. Aber nee, hat mir Spaß gemacht, echt. Habe ich mich sehr darüber gefreut und vielleicht mal wieder.
Ja. In dem Sinne sage ich jetzt auch, uns findet man auch auf Instagram, Twitter, Facebook, überall.
So viel zum letzten Wort für den Gast, ne?
Ja, aber auch gerne Feedback zu allem sozusagen. Ja, das letzte Wort, also ja. Ist immer so ein dehnbarer Begriff. Aber ja, dann schließen wir das hier. Lasst gerne Feedback da, wie ihr die Folge fandet. Kommentiert, wie ihr Rico Schmidt findet. Kommentiert gerne, wie euch das Ingolstadt-Spiel gefallen hat. Und
dieser Podcast.
Wir hören uns nach, ja, und dieser Podcast selbstverständlich. Und nach Rostock hören wir uns wieder.
Ja, ich sag mal.
Zweit.
Tschüss.
Bye, bye.
Ciao.
Ciao.